S-Town Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
Hallo und herzlich willkommen zu S-Town Tackle, der Angel-Podcast. Wir sind in Folge 7, wir sitzen wieder in unserem Vereinsheim zusammen. Mit mir heute am Tisch wieder mein Podcast-Buddy, der Benedikt.
Schönen guten Abend.
Hi Benedikt. Und da wir letzte Woche nicht zu Ende gekommen sind und ein bisschen abgeschwiffen sind von den ganzen Themen, die eigentlich alles nur kein Angeln hatten, ist heute auch der Paul wieder mit am Start. Hi Paul.
Hallo Paul.
Buongiorno, meine Freunde. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich echt. Wir haben heute auf jeden Fall genug, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, hast uns schön hier eine ganze Kiste Heineken mitgebracht. Ja, die Männerhandtasche von mir ist ja letzte Woche an ihre Grenzen gekommen.
Ja, ich hätte letzte Woche gesagt, dass ich diese Woche was mitbringe. Das war aber die einfach nicht ganz angekommen, aber umso besser. Das sieht nach einem guten Abend aus. Ich freue mich.
Ja, okay. Haben auf jeden Fall was vor.
Wir haben auch heute tatsächlich die Podcast-Aufnahme direkt gestartet. Das war eigentlich ganz spannend. Letzte Woche hatten wir uns nach vorher 5 Minuten, 10 Minuten zusammengesetzt und heute mal direkt go. Aber ich bin gespannt.
Ja, da passieren eigentlich schon die meisten Klopper in der Vorbesprechung. Ja, diesmal, jetzt kennen wir uns ja, jetzt kann man nicht live direkt dazu nehmen. Und dann schauen wir, wie es jetzt läuft.
Es kribbelt auch wieder in der Luft, glaube ich. Ja. Alle haben ein Lachen auf dem Gesicht. Und da kommt heute wieder einiges.
Ja, die Folge letzte Woche war echt cool. Also ich bin ja gespannt, die Leute haben die jetzt ja schon gehört, wenn die rauskommt. Ich habe jetzt heute auf dem Weg von der Arbeit zurück noch eure letzte Folge gehört, Folge 5. Auch sehr, sehr cool gewesen. Ja, ich bin Fan.
Dankeschön, das freut uns zu hören. Dann?
Ja, geht's los. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich letzte Woche voll vorbereitet und habe hier stichpunktartig alles aufgeschrieben. Haben uns gar nicht dran gehalten, deswegen habe ich diese Woche gar keine Stichpunkte gemacht.
Wir wissen also, ja, mit Paul ist das ein Selbstläufer.
Ja, klar.
Also ich würde direkt mal einsteigen.
Ja, gerne.
Pass auf, Jungs, wirklich, bevor wir jetzt starten, ich muss euch kurz vom Wochenende erzählen, auch mal den Zuhörern kurz, einfach mal kurz, weil ich habe das den Jungs gerade eben schon gesagt, habe noch nicht mehr erzählt, da ich habe gesagt, ich habe die besten 2 Angeltage meines Lebens hinter mir und die würde ich euch gerne daran teilhaben lassen. Der Andi und ich haben ja eine WhatsApp-Gruppe jetzt seit, ich weiß nicht, 2-3 Wochen so zusammen, oder wir sind beide Teil einer WhatsApp-Gruppe über unseren gemeinsamen Kumpel Dominik, deswegen hat der Andi schon ein bisschen was mitbekommen, aber am Wochenende wollten wir was auch zum heutigen Thema passen, Barschangeln gehen, weil ich mit einem Kumpel von mir zusammen unterwegs, also er ist Franzose, den habe ich damals beim Training für ein YPC-Boat mit Luis kennengelernt, weil seit ja vorletztes Jahr hat ja Luis zusammen mit Lukas Rippliger ein YPC-Boat geangelt. Und wir haben halt eben zusammen trainiert und da haben wir uns getroffen. Der Lukas kommt ja aus Freiburg unten, nahe an der französischen Grenze. Und irgendwie ein Kunde bei ihm aus dem Laden ist das. Und wir haben uns super gut verstanden direkt. Und seitdem gehen wir eigentlich jedes Jahr im März zusammen angeln. Letztes Jahr, ist das Lustige daran, meine 2 Westen oder mein bester Angeltag vor diesem Wochenende war auch letztes Jahr erstes Märzwochenende zusammen mit dem Cyril. Also ganz spannend und wir haben es jetzt dieses Jahr nochmal getoppt. Also jetzt war einfach trocken die Fakten. Das war krass. Wir hatten am Samstag 21 Barsche, am Sonntag 14. An beiden Tagen zusammen 5 Fische über 50. Cyril zweimal sein PB geknackt, erst auf 51 hoch. Sein PB vor mit 50 haben wir letztes Jahr gefangen, auch bei mir auf dem Boot. Jetzt hat er am ersten Tag nach den ersten, ich weiß nicht, also sein zweiter Fisch auf jeden Fall war sein PB, den 51er. Am zweiten Tag hat er noch 51,5 draus gemacht. Ich war wieder irgendwie Peter Maaslos. Ich meinte dann wieder einen 53er zu, also ich habe einen 53er gefangen, einen 52er und einen auch noch einen 51er. Also krass. Krass, Jungs, wirklich. Einfach krass, wirklich. Das war einfach krasses, richtig krass geiles Barschangeln mit Feeding Frenzy, so ein Fisch auf Fisch und teilweise dann 2 Fische im Boot. Also ich hält da keine Fische, das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich war im Drill, er war im Drill. Dann zwischendurch hatten wir dann einen 50er von mir im Netz und er noch einen 49er am Start. Und Alter, ey, das war wirklich, wir sind völlig durchgedreht auf dem Boot. Ne? Das war wirklich einfach nur krass.
So, das ist ja richtig krass. Was meinst du, was es war? War einfach eine geile Situation, ein geiler Spot, geiler Tackle?
Also es ist eine Gegend, die ich ganz gut kenne. Die kommt jetzt ja vollkommen erst am 1. April, deswegen kann ich sagen. Ich habe auf meinen Insta-Stories ein bisschen rumgetrollt. Also wir haben nie den Hintergrund gefilmt, wir haben auch so von oben die Insta-Stories gemacht und sowas. Und da habe ich auch erzählt, ja, ich war noch nicht so oft auf dem Gewässer, aber es ist ein Gewässer, wo ich schon ein paar Mal drauf war, wo ich weiß, dass zu dieser Jahreszeit läuft. Ich war auch letztes Jahr mit ihm da. aber dies haben wir echt den Vogel nochmal abgeschossen. Das ist halt so ein Gebiet, von dem du auch schon mal in der letzten Folge die angeteasert hast, eigentlich ein Hechtgewässer, wo wir letztes Jahr einfach rausgefunden haben, dass da einfach Barsche drin sind, wie verrückt zum Laichen. Ich ziehe da zum Laichen rein, das ist ein ganz flaches Gebiet, krautig, und die stehen da drin einfach gestapelt. Und wenn du die einmal gefunden hast, dann...
Klingelt.
War Hammer, ne? Es war wirklich den ganzen Tag einen Puls von über 120 gehabt und einfach Euphorie pur auf dem Boot, gute Laune. Es war einfach eine Mega-Erfahrung. Es war wirklich, wirklich mega. Und es waren, kann ich guten Gewissens sagen, besten Angeltage in meinem Leben. Also 5 Fuffi sind zwei Tage. Ja,
Wahnsinn. Und habt ihr denn dann verschiedene Sachen durchgefischt oder war da jetzt eine Methode jetzt der Bringer?
Also ganz klar, wir haben alle Fische auf Carolina Rig gefangen. Also wirklich jeden einzelnen Fisch und jeden einzelnen Fisch auf dem Krebs in Green Pumpkin. So, ne? Wir haben zwischendurch rumprobiert. Ich habe Net Rig probiert. Da habe ich ein Hecht drauf gefangen. Da habe ich getwitcht, direkt ein Hecht drauf gefangen. Und die Barsche ging einfach nur auf C-Rig. Mit Sicherheit hätten auch andere Methoden funktioniert. Twitchen lief an dem Tag wohl auch. Wir haben abends an der Slippe Leute getroffen. Die haben den ganzen Tag getwitcht, also an dem Samstag. Die hatten halt dann zu dritt 9 Fische an dem Tag. Wir hatten halt 21 mit Zähren. Ja, das war auch ein bisschen, haben die Jungs halt ein bisschen leid getan, ne? Weil ich habe abends an der Slippe haben wir die getroffen. Ich sage, Jungs, wie lief's? Die so, boah, richtig geil, 10 Barsche. 10 Barsche gehabt, ein Fuffi dabei, Alter, die so Bombentag. Und die sagen, ja, wie war's bei dir? Und dann ich so, boah. Nee, komm. Also ich dachte so, scheiße. Die hatten wirklich die Zeit ihres Lebens. Und ich so, ja, 21 Barsche, 3,50er so. Also 3 Fuffis, aber... Ja, also es war trotzdem für beide ein krasser Angeltag, so das auf jeden Fall, aber es...
Ja. Ja. Ja, meinst du denn, das ist auch wegen dem Hechtgewässer, dass vom Twitchen her, dass dann irgendwie mit dem Krebs am Sirik dann eher an den Hechten vorbei angelst, oder?
Ja, das schon, aber es geht nicht nur zwingend um das an den Hechten vorbei angeln. Wir haben auch keine Barsche auf Twitchbait gefangen, so muss man dazu sagen. Ja, also hätten wir, also ich mag Hechte als Beifang generell, und jetzt so 60er, 70er Hechte sind natürlich nicht so geil, weil die... eigentlich einem nur die Finger zerflexen und sonst irgendwie nicht so viel sonst können. Ja. Ne, aber letztes Jahr habe ich in der Zeit dort als Beifang 4 Meter Hechte gehabt. Also ich habe 4 Hechte über einen Meter als Beifang gehabt im März da. Also gibt es auch große Hechte drin, die haben wir dieses Jahr nicht erwischt, weil wir mehr Carolina Rig geangelt haben, sind was aus dem Weg gegangen sind, aber es eine Hammer-Area. Ich hoffe, die bleibt nicht so überlaufen. Ich drehe da keine Videos, das ist ein Spot, da würde ich never Videos drehen. Das sieht das in Schöne ein bisschen anders. Den habe ich da vorletzte Woche getroffen.
Ah, yeah. Ja.
Oh. Der hat da wieder einen Tipp bekommen von irgendeinem Holländer. Aber so ist das Leben. Da haben wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen mit den YouTube-Videos. Ich kann es ja keinem verübeln. Ich habe mit Sicherheit auch schon oft an Gewässern von irgendwelchen Leuten geangelt, die das als ihr Lieblingsgewässer deklarieren. Ja, deswegen. Ja. Alles cool, ist ein Geben und Nehmen.
Ja, ja gut, aber ist halt, Holland ist halt, ich finde, also ist ja generell so, seit Corona ist ja voll der Angelhype auch da, wo sehr viele Angler mit dazugekommen sind, wo halt auch voll viel Content, egal wo ist, ne? Und man sieht ja auch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte den ersten Fisspass, den hatte ich, ich weiß es nicht, 2011 oder 12, ich weiß es nicht, hatte ich den ersten Fisspass, und da bist du wirklich noch durch Brombeeren überall durchgelaufen und mittlerweile hast du ja da 80 cm breit getrampelte Pfade, wo du ganz genau weißt, sind noch teilweise oben am Niederrhein, wo wir gewesen sind. Da konntest du vor 5-6 Jahren mit einer kurzen Hose niemals hingehen, weil du Beine komplett kaputt hast. Mhm. Und jetzt kannst du mit den Flipflops angeln gehen, weil alles platt getrampelt ist. Ne?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da habe ich nämlich, als ich die ersten 2, 3, 4 Male mit dem Fisspass dann in Holland unterwegs war, auch mit Andi dann, haben wir diese Stelle mit den besagten Brombeeren gefunden und einfach, was war das, 3 aufeinanderfolgende Zander in 30 Minuten mit alle über 70. Und für mich persönlich war das halt, das war der Tag meines Lebens, also Highlight, so einen Trümmer da dran zu haben. Just in diesem Jahr, wann war nochmal da, letztes Jahr?
Letztes Jahr, über Utrecht sind wir dann ausgefahren, ne?
Irgendwie sowas, ja. Genau, da waren wir nochmal da, selbe Stelle, weil wir gedacht haben, okay, good old times, gehen wir nochmal hin, ist bestimmt geil, am Arsch. Also Trampelpfade überall, komplett überangelt, Schuppen überall, Köder überall, das war halt einmal rasiert,
hat
diese
sich
Stelle.
Dann bestimmt irgendwo rumgesprochen, ne? Aber es ist ja relativ häufig so, dass man immer irgendwelche Tipps von irgendwem bekommt oder irgendwer das dann weitergibt, ne? Das jetzt, wo du es gerade im Niederrhein sagst, auch ein spannendes Beispiel, ne? Da habe ich meine ersten großen Barsche gefangen, an einem Spot von dir, müsste das eigentlich sein, mit Dominik damals, ja. Ne? Der Dominik hat den Spot von dir, wir sind zusammen hingefahren, da die ersten großen Barsche gefangen. Und das ist auch ein Spot, den kennst du auch. Da habe ich auch eine Riverfighters Barsche dran gefangen. Ne? Das war einer der ersten Spots von mir im Niederrhein. Der läuft bis heute. Ne? Ja. Also vielen Dank an der Stelle.
So schließt sich der Podcast-Kreis.
Ja, das ist spannend. Ne? Also, ja. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir eigentlich jetzt noch nie so bis auf die Versteigerung da im Kontakt waren, aber irgendwie doch immer wieder Berührungspunkte da waren, wie mit dem Video von dem See in Roermond oder jetzt der Spot. Also irgendwie verkehren wir beide schon länger miteinander ohne...
Rotieren an uns vorbei, ne? Also müssen einfach zusammenfahren.
Ja, aber das ist wirklich geil. Dann, das passt ja wunderbar auch zum Podcast und zum nächsten Thema, wo ich jetzt hin möchte. Und zwar hast du es letzte Woche schon angeteasert, dass du bei Steuerung F, einem öffentlich-rechtlichen Kurzreportageformat, zu Gast warst zum Thema Catch and Release.
Ich habe euch eigentlich angelogen letzte Woche. Ich habe letzte Woche gesagt, komm in 2-3 Monaten. Und heute habe ich mir direkt auf WhatsApp geschrieben vor dem Podcast, hör mal, die Folge kommt heute raus, kannst ja mal reinziehen. Können wir vielleicht mal drüber quatschen bei Bedarf. Aber die ist jetzt vor, wie viel haben wir jetzt? 19 Uhr, vor 2 Stunden ist die rausgekommen. Also ganz brandneu, die ersten Kommentare sind schon da. Aber du hast ihn ja gerade eben auch schon gesehen. Was sagst du denn dazu?
Ich habe es auch schon komplett geschaut. Erstmal spannendes Thema, sowas mal in solchen Formaten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen, weil Angel-Content, weil ich den sehr selten in diesen Formaten sehe, halt höchstens in welchen, die von einzelnen Persönlichkeiten entsteht oder eben sowas Größerem wie Monkey Lures, in die dann Videos raushauen, wo halt schon eine Community hintersteht. Und als das dann aufploppte, nachdem du es mir dann gesagt hast, habe ich mir das natürlich direkt reingezogen und ist eine gute Folge. Ich würde sagen, für uns Catch-and-Release-Angler ein bisschen negativ konnotiert, ein bisschen negativ behaftet. Der Andi, der guckt mich fragend an.
Okay, ich habe es noch nicht gesehen.
Genau, er hat das noch nicht angeschaut. Und zwar, ich kann das mal grob skizzieren. Also es geht darum, wie gehen Angler mit Fischen um? Was ist Catch-and-Release? Warum macht man das? Und wie ist es in Deutschland, beziehungsweise wie ist es im Ausland? Und Paul war dort dann zu Gast und wurde ins Ausland eingeladen, aber ich nehme an, ihr wart irgendwo in Holland.
Wurde dazu gesagt. Also es wurde in der Doku gesagt, der Han hat auch darauf bestanden, dass wir nach Maastricht gehen. Ja. Also wir haben auch in dem Video gesagt, dass wir in Maastricht unterwegs sind. Okay. Also in Holland, in Maastricht. Warum Maastricht? Weil Maastricht Catch and Release Pflicht hat. Also deswegen haben wir das gemacht, um einfach die Gegensätze zu haben. Er war ja auch mit Leuten in Deutschland unterwegs, wo natürlich Entnahmepflicht ist, außer der Fisch ist untermaßig. Deswegen einfach so ein bisschen Gegensätze aufgezeigt. Danach waren wir noch in Hamburg unterwegs. Aber du sagst gerade eben, spannend, du hast gerade eben gesagt, Catch-and-Release-Angler sind nicht so gut weggekommen. Warum findest du, wir sind nicht so gut weggekommen?
Jetzt muss ich überlegen, wie man da weise drauf antwortet. Und zwar... Es liegt natürlich auf der Hand, dass man Tierleid nicht befürwortet und nicht sagt, ich mache das jetzt bewusst. Da hast du sehr gut drauf geantwortet, auf die Frage, als der Han dich fragte, jetzt muss ich überlegen, dass es...
Tut dir der Fisch leid?
Die Frage war geil. Der Reporter in der Reportage fragt, tut dir der Fisch jetzt gerade nicht leid? Und du antwortest...
Wenn die Antwort darauf ja wäre, dürfte ich es nicht machen.
Ja, das ist richtig. Und das ist moralisch ein spannendes Thema und eine sehr spannende Antwort, fand ich. Weil man blendet das natürlich so ein bisschen aus. Aber das ist so der Konsens dieser Reportage. Also zuerst geht es in Deutschland los, wo es natürlich verboten ist, aufgrund des Tierschutzgesetzes. Was ich auch nachvollziehen kann tatsächlich, dass man es so auslegt, aber dann wird das Ganze direkt wieder ad absurdum geführt, nämlich wie weird das hier einfach ist, und das wusste ich selber nicht, dass deutschlandweit gültige Tierschutzgesetz besagt, dass man keinem Tier aus sparsamer Freude oder ohne triftigen Grund Leid zufügen darf oder Schaden zufügen darf. Aber dann denken sich die Bundesländer, Föderalismus, olé, jeder macht seinen eigenen Kram. Das heißt, egal wo du gerade bist in Deutschland, es gelten andere Regeln. Und dann frage ich mich, wieso habe ich ein zentrales Tierschutzgesetz, was die Tiere schützen soll, wenn es in jedem Land anders ist? Das heißt, Klassiker, untermaßige Fische. Das lernt jeder bei der Fischereiprüfung. Der Fisch ist untermaßig, klar, der geht zurück. Ja, okay, das heißt, ich kenne jetzt die Maße nicht genau, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber okay, JPA, der 39er Zander, der hat den Schmerz jetzt nicht gespürt. Der 42er Zander, der ist über 40, der muss mit den Knüppel mal ab.
Ja, darum geht es aber nicht. Also bei der Regelung geht's ja darum, die Fischbestände
genau,
zu schonen. Und das Mindestmaß macht ja theoretisch schon Sinn. Die Argumentation ist dabei auch nicht, dass der Fisch keine Schmerzen spürt. Das meinst du, glaube ich, nicht. Du hast das ja natürlich jetzt überspitzt ausgedrückt.
Klar.
Ne? Das ist klar, aber also das prinzipiell, glaube ich, Schonmaße Sinn machen, darüber brauchen wir uns jetzt
auf gar keinen Fall
brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber die unterschiedlichen Regelungen sind eben komisch. Ne? Dass du zum Beispiel von den Gewässern der Müritzfischer, Mecklenburg-Vorpommern hast du Entnahmefenster, genau wie in Hamburg. Mhm. Und gut, im Rest von Deutschland ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, die Regelung ja relativ ähnlich.
Ja.
Überall, so wie ich das mitbekomme, mit den festen Mindestmaßen, alles drüber muss halt mitgenommen werden. Es, ne? War auch wieder dieses berühmte Video von dem Wels aus Frankfurt,
ja,
mit,
ja,
drinne. Das ist, ne, das ist natürlich ein ganz, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, warum die Regelung in Deutschland Quatsch ist.
So, ja.
Weil ein 2-Meter-Wels, Alter, wofür will man den mitnehmen? Aber der Mann im Video hat rechtens gehandelt, ne?
Ja, eben.
Der, also, ne, hätte er den Fisch zurückgesetzt, hätten zwar vielleicht die Zuschauer, die er in dem Fall hatte, alle bejubelt, aber der Kollege hat eine Anzeige bekommen, der hätte sich einen Jubel halt auch in die Haare schmieren können, so, ne?
Ja.
Der hat dann eine Anzeige bekommen, dann weiß ich nicht, 5.000 Euro Strafe und schönen,
ja,
Tag noch.
Ja, ich muss das kurz erklären für die Leute, die das Video vielleicht nicht kennen. Das ist ein ganz berühmtes Video, was überall auf YouTube zu finden ist, wo ein Angler einen, also ich würde jetzt mal wirklich sagen, 1,50, 2 Meter?
Nein, 1,40, weil jetzt habe ich vor 3 Wochen im Maß gefangen, der hatte 1,90 bis 2 Meter.
Heilige Scheiße, ja. So ein Apparat hatte der an der Route, und dann liegt er auf der Straße und klar, weil das Riesenvieh da liegt, kam schnell das Schaulustige und er hat rechtens gehandelt, er hat ihn halt weitgerecht getötet.
Aber sprich, wie?
Zuerst betäubt.
Ja, ja, der hat
einen Riesenknüppel dabei. Er steht da mit seinem Totschläger und
Baseballschläger
gebraucht und ja, hat ihn abgeknüppelt. Ja. Auch dann ganz normal mit Kiemenschnitt getötet, so wie es weitgerecht vorgeschrieben ist. Und die Leute drumherum sind ausgerastet, ja, die haben dem alles an den Kopf geschmissen. Mörder, dir geht's doch nicht gut, was kannst du dem antun? Die Leute sind unter den YouTube-Videos ausgerastet, man müsste den da hinlegen und abknüppeln. Ja, aber also,
ich muss dazu mal einwerfen.
Ja, klar.
Das ist natürlich, das war ja, ich glaube, Frankfurt war das, ne? Am Main,
ja,
irgendwo war das.
Ja.
Das ist natürlich voll in der Stadt, ne? Ich bin auch immer, wenn wir in Maastricht sind, also keine Ahnung, wie soll ich das, also ich hatte ein Erlebnis hatte ich selber, da waren wir auf Utrecht-Tour, vor Corona war das, oder
ja,
19
war das.
War das, und wir sind von Utrecht mit dem Zug nach Amsterdam gefahren. Also komplettes Streetfishing, super geiles Wochenende, tagsüber angeln, abends in die Pinte, mega. Und wir sind von Amsterdam nach Haus gekommen und er wollte, ich glaube Martin oder Michel wollte in irgendeiner Eisdiele da irgendwie sich ein Eis holen. Hatte ich keinen Bock drauf, war so ein kleiner Kanal. Ich denke, okay, zuppelst du da den Wurm nochmal durch, den Gummi, und dann ist ein Hecht draufgegangen. So, jetzt haben wir den Hecht dann mitten in Utrecht, mitten vor der Eisdiele, riesen Menschentraube drum, was hat der denn da? Ja, super. Dann einen Spundpfandkescher runtergehalten, weil wir kamen ja gar nicht dran, den hoch, abgehakt, haben wir versucht beim Spundpfandkescher hoch, und was ist, der Fisch ist im Wasser und macht aber so RIP und dreht sich auf den Rücken. Ne? Neben mir eine Frau, he's dead, total Terror machen, alles okay. Dann haben wir den Fisch wieder gekechert, wieder hoch, habe ihn dann genommen, da bin ich quasi mit dem Fisch an der Eisdiele vorbei, eine Treppe runter zu dem Kanal, über den Zaun drüber geklettert und habe den unten so den letzten 30 Zentimeter so diesen berühmten Stoß gegeben oder, ja, Anschubser gegeben, dass er quasi diesen Reflex kriegt, und dann ist er weggeschwommen. Ne? Aber was meinst du, was mir da die Pumpe gegangen ist, wenn der da jetzt wieder auf dem Rücken gegangen wäre?
Aber dann hättest du rechtens gehandelt, du hättest ihn zurücksetzen müssen, holländische Regel.
Ja.
Hecht,
ja,
darfst du nicht mitnehmen.
Genau, der war aber auch super gehakt und so. Also der war auch nicht lange draußen
war,
oder
war,
so.
War aber wahrscheinlich Sommer, ne?
Ja, war im Sommer, ja.
Also, ja, das passiert mit, ja, Hechten oft. Du musst sie echt, ja, oft so lange halten. Ich weiß noch, mein Hecht PB 1,22 auf dem Volkerack habe ich in Badehose gefangen, ne, bei, ich weiß nicht, war schon relativ spät abends, 8, 29 Grad, Wassertemperatur über 20 Grad, dann habe ich über eine Minute halten müssen, bis er weggeschwommen ist. Das ist mit Hechten so im Sommer.
Ja, ne? Ist aber dann natürlich, da an dem Kanal war es natürlich mega scheiße, weil der da, das, ja, waren ja 4 Meter, musst ja mit dem Spundpfandkescher, bist ja froh, wenn den Fisch dann eh rauskriegst aus dem Spundpfandkescher. Ja. So, und da hattest du keine Chance. Ne? Und da bin ich dann halt mit dem auch über die Straße an der Eisdiele vorbei, die Menschentraube auf der Brücke natürlich einmal die Straßenseite gewechselt und mitgeguckt. Da habe ich auch gedacht, boah, bitte jetzt.
Wie groß war denn? War das ein großer Hecht?
Nee, das waren 55 oder 60 war der, so ein kleiner, ne? Aber ne, kennst die Birkenstockträger, ja, ja, dann. ne? Aber das war auch, also da ist auch immer in Maastricht, ne? Wenn es dann wirklich, also das erste Mal freue ich mich immer, wenn es dann wirklich in der Route dann mal zockt oder mal richtig mal drin zockt, dass du einen Fisch dran hast. Aber wenn du dann schon merkst, ah, okay, heute ist wieder Markt, hier rennen sie alle rum, dann freue ich mich auch, wenn er am Kescher ist und du weißt, der ist einfach vorne sauber gehakt, kannst du ihn raustun und dann wieder zurücksetzen, ne? Dass er halt nicht... Deswegen hatten wir ja auch kurz das Thema Stinger. Also ich bin da auch immer, dass, wenn der hinten rumfummelt und du musst den da irgendwo rausoperieren, finde ich immer scheiße. Deswegen habe ich also nie einen Stinger dran.
Ja. Ne? Sehr gut. Das muss man Paul auch zugute halten. Gott sei Dank war die Szene drin. Dankeschön. Und zwar hast du mit einem Wobbler geangelt?
Ein Twitchbait.
Oder Twitchbait?
Ja.
Ich habe es nicht ganz gesehen.
Ja.
Und hast den zweiten Drilling abgemacht. Und Gott sei Dank war die Szene drauf, weil es halt auch den guten Willen dahinter zeigt. Und du sagst ganz richtig, besser ich verpasse mal einen Fisch, als dass der erste Drilling im Maul hängt, der andere im Auge und dann fängst du an da zu operieren.
Ja.
Und ich denke, wir tun alle unser Bestes, den Tieren kein Leid zuzufügen. Wenn es zu blutig wird, wenn du das Tier verletzt hast, dann wird es weitgerecht getötet und mitgenommen. Und damit wäre für mich das Thema dann auch wahrscheinlich abgehakt. Also,
also ich war froh, dass die Szene drin ist.
Ja.
Weil ich habe ja zuerst auch einen Fehlbiss bekommen. Ne? Ich habe ja geworfen mit dem Twitchbait, hat den vorher abgemacht, Fehlbiss bekommen und danach im Wurf hat er gebissen. Deswegen, das war für mich so da ganz gut, weil da zumindest ein bisschen mehr guter Wille für die Tat gezeigt wurde. Dann muss er natürlich auch dazu sagen, das kann ich jetzt gar nicht hier im Podcast sagen, weil der jetzt nicht so viral gehen wird. In Realität mache ich das nicht. Ich habe das für die Aufnahme habe ich das gemacht. Ne, weil ich da einen guten Eindruck da lassen wollte und auch das bisschen den guten Willen vermitteln wollte. Den guten Willen habe ich trotzdem, aber ich das war ein 10 cm langer Twitchbait, das ist total sinnfrei, ein Drilling abzumachen. Also sorry, das kann ich gar nicht so ehrlich sagen. Das ist das war gar keinen Sinn. Die hängen selten an beiden dran, das kommt aber manchmal vor und das kann manchmal richtig eklig aussehen. Darauf hatte ich wirklich gar keinen Bock. In dem Ding, weil ich habe auch die ganze Zeit probiert, das sieht man da auch nicht, die ganze Zeit probiert, Carolina Rig Barsch zu fangen, weil schön Offset-Haken, Einzelhaken, Offset-Haken immer an der Seite, aber die wollten einfach nur auf Carolina Rig beißen, deswegen habe ich dann die ganze Zeit mit mir gerungen, gesagt, weil ich wusste eigentlich, wenn die auf T nicht beißen, müssen die auf Twitchbait beißen, so, und dann habe ich gesagt, komm, ich wollte kein Drilling angeln, so, ne, und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du wenigstens einen ab und dann.
Ja, aber ich glaube, wir kennen uns mittlerweile gut genug, dass wir alle gut einschätzen können, dass du nicht bewusst Tiere wegknüppelst und quälst und bla bla bla. Deswegen, das denke ich auch, dass es die Mehrheit der Angler ist. Und das ist halt so ein bisschen die Kontroverse, die aus dem Video hervorgegangen ist. Dennoch empfehle ich das allen Zuhörern, sich das mal reinzuziehen. Bei YouTube einfach mal nach Steuerung F und Catch and Release suchen, da kommt das Video mit Paul. Sehr zu empfehlen, wenn auch die Anglerseite, zumindest in meinen Augen, ein kleines bisschen zu schlecht davon gekommen ist.
Ja, das sind aber die Angler aber selber schuld. Sorry, was die total bisschen Senf da erzählt haben. Das fand ich echt schwierig, wie der Typ auch auf der Messe unterwegs war und dann die Leute gefragt hat und die sich alle als so tierlieb hinstellen. Ja, wir machen Catch-Release, um die Bestände zu schützen und Fischwohl, bla bla. Das ist doch der größte Senf. Wenn du wenn es dir ums Fischwohl geht, dann gehst du nicht angeln oder dann gehst du nur für einen Kochtopf angeln. Die Leute, die sich dann als Tierlieb dahinstellen und sowas, das ist halt völliger Quatsch. Und auch der Kerl, der dann am Anfang sagt, also ich kenne den von Messen und sowas, auch der Buschi, der war irgendwo im Saarland unterwegs, hat seinen Zander gefunden, setzt den Zander zurück und dann fragt der Tanin, ja, warum hast du jetzt ihn mitgenommen? Ja, sagt er, heute Abend gibt's Raclette, kein Zander. Alter, argumentierst doch bitte wenigstens vernünftig, da steht zu deiner Meinung, aber gib nicht so eine plumpe Antwort. Aber ich glaube, ganz ehrlich, also auch jetzt zu ihm, der wird eine Anzeige bekommen, oder? Was meint ihr?
Ja.
Steuerung F, da ist ein linkes Publikum, oder ist generell eher ein linkspolitischer Kanal, auch viel, ich glaube, so Cancel Culture da mit drin bei den Abonnenten. Ich bin mir relativ sicher, dass er eine Anzeige bekommt, oder?
Ja, ich vermute, auch wieder nur gefährliches Halbwissen, dass die Verfolgung da nicht so geil ist. Also die haben ja nachher im Video auch gezeigt, wie die in Hamburg die Angler kontrolliert haben, ob die alles weitgerecht machen.
Ja.
Was, by the way, alles nicht weitgerecht war. Also lebende Rotaugen in Tüten zusammengepackt, weil man zu blöd war, die richtig abzustechen. Was unter aller Sau ist, was ich auch nicht mache.
Waren da irgendwie so besoffene Russen oder so?
Ja, das war Driss.
Das hat der Tanja auch noch bei unserem Videodreh erzählt.
Ich glaube, das ist schon unser Folgenname, wenn ich mal gerade einen Augen...
Besoffene Russen. Das war so lustig. Das war irgendwie 3 Tage, bevor Tan den Videodreh mit mir hatte, der hat mir das beim Videodreh erzählt. Er meinte, das wären irgendwie 5-6 Russen gewesen, alle Sternhagel voll gewesen und da ihre Scheiße am machen. Wahnsinn, ey.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, fand ich. Ja, und was ebenfalls nicht ganz so klasse war, war die Stelle, Andi kennst du natürlich noch nicht, da hat dann ein Angler, der auch anonymisiert wurde, wahrscheinlich weil er genau wusste, dass diese Szene echt kacke war, hat eine Brasse gefangen, aber nicht gefangen mit richtigem Haken, sondern quer gehakt mit einem Drilling. Und die Brasse hatte so hinterm Kiemendeckel, also schön in den ganzen sensiblen Bereichen den Drilling drin hängen, nimmt sich die Brasse, hält sie ohne Kescher, ohne alles, also frei in der Luft, fummelt an seinem Wobbler rum oder was auch immer es war, auf jeden Fall Kunstköder, wackelt, ist am Reißen, am Machen und am Tun, die Brasse ist am Zappeln wie bekloppt, hin und her, hoch und runter, wackel, wackel. Ja, und irgendwann platscht diese Brasse mit wahrscheinlich einem riesen Loch, also alleine bei dem Flattern sind etliche Schuppen fliegen gegangen, platscht die so ins Wasser und dann guckt er hinterher, ja, die ist jetzt weg. Und dann fragt der Moderator quasi, ja, aber hätte man die jetzt nicht töten können? Nö, dann tut mir das Tier leid. Ich denke mir, was?
Ja,
jetzt eine Alternative, schwimmt es mit einem Riesenloch vom Kiemendeckel durch die Gegend.
Was du vergessen hast, dass er vorher doch schön auf den Asphalt abgelegt hat.
Ja.
Er ist auf den Asphalt abgelegt, so, ey, come on, bitte.
Also das war wirklich, richtig Katastrophe.
Also ich finde, wenn du das ja machst, dieses Catch and Release, ne, dann, also viele Angler, die haben ja ihren Scheiß, dann hast du ja, sagen wir hier so Thema Lip Grip oder sowas, das macht ja normal kein Catch and Release Angler. Ich meine, beim Hochseeangeln, die haben ja sogar diesen Haken, wo die dann kompletter mit die aufziehen. Die auch mit, so, ne? Keine Ahnung, wir hatten ja auch das Thema mal Maastricht-Wels gefangen, waren auf Wasch aus, überhaupt nichts mit. Seitdem haben wir auch immer jetzt eine Abhackmatte dabei, schön alles, dass du die auch dann, wenn du einen großen fängst, halt auch mit ab.
Muss man sowieso noch seit diesem Jahr.
Ja, habe ich mir jetzt auch die schön hinterm Rucksack dran geklebt. Ne, dann, wenn du das ja dann, ich sag mal, betreibst, also jetzt bewusst betreibst, ist Catch and Release, dann hast du natürlich auch den Tackle darauf ausgelegt.
Ganz genau.
Da sind halt viele Angler, die da überhaupt keinen Peil von haben und der Brastenmann dann, ne? Ich hatte aber zuerst gedacht, wo du sagtest, mit dem Drilling hier, das wäre so ein Typ vom Reißen, hier von der Hafe, weißt du? Da hatten wir auch mal ein Thema gehabt. Ja,
ist einfach scheiße. Ich glaube, das ist klar. Keiner würde das, glaube ich, befürworten. Und gerade in unserer Runde nicht, deswegen.
Ja. Aber ist dann auch schon, wie du sagst, wahrscheinlich von welcher Blickrichtung die Doku da gemacht wird. Dementsprechend fällt der ein oder andere dann halt quasi dann nach raus. Ne?
Ja. So ist das.
Ja, ja, aber ich meine, das ist schon mal ein schöner Exkurs gewesen. Darüber wollte ich nämlich zwingend mit euch gesprochen haben, einfach um das mal Revue passieren zu lassen, was da passiert ist. Aber eigentlich haben wir den Paul ja eingeladen, um das Barschangeln hier ein bisschen in den Vordergrund zu rücken.
Ja. Wollten wir in der letzten Folge ja schon machen. Da war ich auch heroisch mit gestartet. So den Mai und Juni haben wir schon besprochen. Wir wollten ja mal ein bisschen mal die Jahreszeiten durchgehen, dass ihr mal so ein paar Tipps bekommt. Ne? So, allgemein zum Barschangeln, auch Echolotechnik vielleicht mal so als Thema. Ich glaube, das ist für die Zuhörer auch ganz spannend. Das ist auch das, womit die eigentlich gerechnet haben, wenn ich in den Podcast gehe, weil ich auch angekündigt habe. Deswegen freue ich mich darauf, mal zur Sprache zu kommen jetzt.
Konnte ja keiner ahnen, dass das hier so sympathisiert und dass das so gut geklappt hat. Also da kam jetzt viel, viel Kram vorher, aber ich denke, wir können das dann jetzt starten.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben letzte Folge haben wir mit dem Powerfishing hat's da aufgehört, ne?
Genau.
Nach der Schonzeit.
Über das Powerfishing gesprochen, das, was für mich im Mai und Juni einfach am effektivsten ist. Aber bevor wir jetzt die Jahreszeit mal durchgehen, wo ich gerne drüber sprechen möchte, wo ich glaube ich auch viel zu erzählen kann, ist, habe ich auch eine Frage an euch. Und zwar, ihr habt ja gesagt, dass ihr primär jiggt auf Barsch. Du hast jetzt mal den ersten Versuch mit Carolina Rig gemacht. Aber ihr jiggt ja eigentlich das Ganze. Ah, super, danke. Ihr jiggt ja eigentlich das Ganze. Mensch, das läuft ja wieder. Okay, ne? ihr habt
schon wieder ist der Barsch weg.
Nein, aber ihr habt ja gesagt, ihr jiggt primär das Ganze, ja. Wie variiert denn ihr denn in Köderführung, Angeltechnik etc. über das Jahr, wenn ihr das mal so grob sagen könntet? Macht ihr da einen Unterschied oder ist für euch immer drehen, hoffen, zwei Umdrehungen das ganze Jahr?
Nee, also ich sag mal im Sommer, vom Köder her, bin ich immer was kleiner, ne? Und ich fische eigentlich im Sommer halt ein bisschen schwerer, dass du halt die Absinkphasen oder die Sprünge halt aggressiver hinkriegst. Zum Winter hin, also jetzt die Zeit oder so, bin ich eher was leichter unterwegs, dass da auch die Absinkphasen halt auch länger gestaltet, ne?
Genau, und einfach im Winter ein bisschen langsamer angeln, das ist natürlich auch
possibel,
dass man dann mit dem Gewicht was runtergeht.
Genau. Ja. Also im Sommer dann hast du auch teilweise, dass du ja dann auch nicht nur mit der Rolle, ich sag mal, den Gummifisch startest, sondern dass du dann auch vielleicht mit dem Handgelenk noch eine Rute, noch einen extra Stups mitgibst, sag ich mal, dass er noch ein bisschen aggressiver hochgeht. Das merkst du ja relativ schnell, wie wollen die Fische das dann haben. Ne? Ja. Also aggressiver oder ein bisschen ruhiger und dann taste ich mich da immer dran, aber eigentlich generell zum Winter hin werde ich dann immer langsamer und immer ruhiger vom Fischchen her.
Ja, das ist bei mir eigentlich genauso. Also ich gehe da relativ naiv an die Sache. Also bis auf die Ködergrößenvariation tatsächlich bin ich da relativ konstant. Jetzt diesen Winter das erste Mal probiert, Carolina Rig, und bin natürlich direkt in die Jig-Falle reingetreten. Aber was nicht ist, kann er noch werden.
Ja, genau. Also es ist, Jing funktioniert im Endeffekt das ganze Jahr über. Nur das, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe. Für mich gibt es zu jeder Jahreszeit 1 bis 5 Methoden, die effektiver sind. Weswegen ich, wie gesagt, im September 2021 meinen letzten gejiggten Barsch gefangen habe. Ich habe es am Wochenende tatsächlich probiert. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Am Wochenende waren wir an einem sehr produktiven Spot. Da habe ich gesagt, komm, habe ich an der Spalte gedacht, habe gedacht, komm, tu es mal einen Jig dran. Nach 3 Würfen war das Vertrauen so gering. Dann kam das Carolina Rig wieder dran. Aber es, ich habe es tatsächlich in meinem Dienst in der Wissenschaft probiert. Mit Sicherheit hättest du da, glaube ich, irgendwie eingefangen, wenn du den ganzen Tag das gemacht hättest, keine Frage. Aber es gab für mich jetzt einfach was Effektiveres
als das Jig. Ja, ich muss dazu sagen, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, jetzt immer Richtung Spätsommer, herbstmäßig da nach Maastricht fahren oder so, da gucke ich eigentlich, fange da meistens immer irgendwie mit 10, 12 Zentimeter an. Und wenn ich merke, das geht nichts, dann gehe ich ein bisschen runter. Also das ist dann nicht so, dass ich sage, so jetzt heute gehe ich jetzt speziell auf Barsch oder so.
Weißt du? Ich wollte gerade sagen, wenn ihr in Maastricht seid, irgendwo in den Mündungen oder sowas fahrt, da kann ja im Endeffekt alles beißen.
Genau, du hast einen Hecht, einen Zander, einen Barsch, einen Wels noch. Ne? Also ich gehe da nicht, wie du jetzt speziell jetzt mit dem Boot hin, mit Echolotechnik und sage, so jetzt will ich heute meinen Fuffi Barsch fangen, sondern ich will dann einfach überhaupt was fangen, weißt du, weil ich dann am Wasser bin.
Das ist eben der Unterschied und genau für sowas empfiehlt sich ja auch das klassische Jig mit Gummifisch, weil da fängst du eben alle 3 Fischarten relativ gleich zuverlässig drauf. Ja, ne? Und dafür, wenn es darum geht, Hauptsache Rute krumm, was ja durchaus eine legitime Herangehensweise ist, ist das ja super für geeignet, um sich alle Chancen offen zu halten.
Ne? Ja. Also, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, also da freue ich mich auch über einen 30er Barsch, wenn es dann ein bisschen zappelt. Mhm. Ne, dann bist du halt die...
Schöner Barsch.
Die hatten wir auch letzte Woche.
Schöner Barsch. Ja. Schön rausgezuppelt.
Ja. Nee, aber dann, wenn du halt die 2-3 Stunden dann halt raus bist zu Hause, so, dann ist mir das auch egal, was das ist. Ne?
Ja. Ja, das ist auch tatsächlich meine Herangehensweise. Wie, um auf das Jahr zurückzukommen, wir waren bei Juli oder sowas?
Genau, Mai, Juni hatten wir jetzt Mai, zuletzt. Wenn man da mal geht zu Juli, August, unterscheidet sich nicht so groß. Ne? Also ich muss dann natürlich dazu sagen, alles, was ich jetzt sage, ist relativ gewässerspezifisch. Ich probiere dann einigermaßen einen Konsens zu finden dazwischen. Wenn es so Richtung Juli, August geht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Barsche oft ein bisschen aus dem Kraut rausziehen. Jetzt vor allem in den Großgewässern in Holland, dass sie dann schon eher ein Stückchen tiefer gehen, dann Richtung 3-4 Meter. Man fängt auch noch Barsche im Kraut, das hängt ein bisschen davon ab. Aber für mich kommen dann auch so eher typische Sommerköder ins Spiel, wie jetzt Jigspinner fische ich da sehr, sehr gerne. Jigspinner und Kraut versteht sich natürlich nicht so gut, ne? Aber man hat es eben sehr, sehr oft, dass die jetzt gerade in Bezug auf jetzt Volkerer, Karin, Vliet, Hollandsdieb, aber auch so in Gewässern wie Niederrhein oder Maas, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fische dann eher an die Krautkanten ziehen. Ne? Weil man hat ja sehr, sehr oft so Gewässerstrukturen, man hat dann im Randbereich ein sehr, sehr flaches Stück und irgendwann, ne, ich nenne das immer die zweite Uferkante. Ne? Erste Uferkante ist der Drop dann auf so anderthalb oder Drop meine ich mit den Abfallen, also ein Abfallen der ersten Uferkante und dann meistens an der zweiten Uferkante, sag mal typisch an der Maas, das dann von 2 auf 4 Meter, zweite Uferkante.
Da meistens dann zur Fahrrinne runter dann.
Kommt aufs Gewässer an, teilweise je nachdem, teilweise hast du noch eine dritte Kante runter. Ne, aber in der Maas ist meistens dann zweite Uferkante, dass die Fische an dem da dann stehen, entweder auf den 2 Metern oben oder auf den 4 Metern unten, aber erfahrungsgemäß nicht ganz so sehr im Kraut drin und da ist für mich zum Beispiel ein Jigspinner sehr, sehr gut. Aber auch Chatterbaits funktionieren da. Das sind für mich alle so typische Sommerköder. Ne, wenn ich jetzt mal sagen müsste, meine Top 5 so Sommerköder, das kann man eigentlich von Mai bis August so fassen. Bisschen abhängig davon, ob sie im Kraut stehen oder nicht. Sag ich mal Chatterbait, Jigspinner, Twitchbait, Spinnerbait, Crankbait. So alles Köder, wie man jetzt schon raushört, alles Köder, die Alarm machen, viel Druck, viel Aggressionsbisse, man kann den Köder sehr, sehr schnell führen. Und das sind für mich so klassische Sommerköder. Ne? Ich differenziere da leicht zwischen Mai, Juni und Juli, August, weil die Fische dann in der Regel ein bisschen aus dem Kraut rausschieben. Aber im Allgemeinen kann man diese Köder da nennen. Und wie du es gerade eben auch mit dem Gummifisch schon gesagt hast, fische ich dann auch deutlich schneller und aggressiver. Mhm. Beispielsweise ein Jigspinner. Kenne ich von vielen Leuten tatsächlich, dass sie die leiern. Ich weiß nicht, ob ihr Jigspinner schon gefischt habt, aber dass Jigspinner eher geleiert werden.
Ja, habe ich bis jetzt eigentlich nur Rapfen mitgefangen.
Genau, geleiert, schnell geführt. Ja. Genau, ne, aber wenn es jetzt ums Barschangeln geht, das ist Jigspinner echt einer meiner absoluten Favorites. Also meinen absoluten Favorite-Köder. Eigentlich so Top 2 Sommerköder oder für die warmen Monate ist Chatterbait Jigspinner auf jeden Fall. Den Jigspinner führe ich eben gejiggt. Machen.
Ah, echt?
Ja, ich weiß nicht, ob das so viele Leute machen. Ich kenne es eher von vielen Leuten, dass sie ihn eher leiern. Ja. Einen Jigspinner jigge ich tatsächlich immer.
Ja, ich habe immer Angst, weil der Drilling, der hängt ja meistens unten drunter. Ja. Und dass er den, wenn du den quasi dann auftitschen lässt, dass er dir mit dem Drilling immer irgendwo hängen bleibt oder so.
Kommt vor, ja. Macht nicht so viel Spaß dann.
Nee, aber da habe ich immer Angst vor. Und dann denke ich mir immer, so ein Jigspinner, keine Ahnung, willst du wieder 15 Euro los?
Vor allem, ja, genau. 15 Euro ist ein gutes Stichwort. Mein Lieblings-Jigspinner war lange der Deraku. Super Jigspinner meiner Meinung nach. Mittlerweile habe ich ein paar Alternativen gefunden. Da gibt es eine ganz gute Nachmache, die nicht so teuer ist. Oder tatsächlich auch einen Jigspinner von Savage Gear. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt Pule's Tail oder so. Pule's Tail ist von Berkeley. Keine Ahnung. Auf jeden Fall von Fat T-Tail heißt er von Savage Gear. Kostet irgendwie 7, 8 Euro. Super geil. Ist mittlerweile eigentlich mein Favorite Jigspinner. Habe ich auch einen River Fighters. Die drei Fuffis drauf gefangen, auch auf den, Farbe weiß, super. Das ist auch ein Tipp, den ich an der Stelle geben kann. Jigspinner immer in weiß. Habe ich so krasse Erfahrungen drauf gemacht. Ich weiß nicht warum. Es gibt einen, den gibt es als Abklatsch von Zack. Der Zack-Jigspinner ist ja eigentlich ein Deraku oder von Deraku selber. Weiß mit so einem pinken Punkt drauf. Also, ne, der läuft super allgemein. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe. Meine Philosophie beim Barschangeln allgemein bei Ködern ist eigentlich, dass ich immer super natürlich angel. Ich fische eigentlich normal, ich fische braun, schwarz, grün, ja, that's it eigentlich. So braun, schwarz, grün, ich fische immer sehr, sehr dunkle Deko aus beim Jigspinner. Weiß mit pinken Punkt, keine Ahnung warum, fängt wie Sau. Okay. Bombe. ich habe mich aber oft auch, ehrlich gesagt, beim Jigspinner gefragt, wie wichtig die Farbe beim Jigspinner ist, weil es halt wirklich darum geht, der macht super viel Vibration und der macht einfach Druck unter Wasser. Weiß ich nicht, wie wichtig da die Farbe ist, wobei ich aber auch allgemein der Meinung bin, dass Farben nicht so relevant sind. Also für mich sind Farben nicht so relevant, Ködertyp nicht so relevant. Gerade bei Gummifischen, boah, ist mir eigentlich egal, was ich dranhängen habe. Ja. Sage ich jetzt ganz ehrlich, das wird der Luis nicht so gerne hören vielleicht. Aber ich sage, bei Gummifischen habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Gummifisch deutlich besser fängt als ein anderer. Und bei Krebsen gibt es Unterschiede, aber wenn man so ungefähr die Form hat, wie jetzt von uns jetzt von Mankilos Krabby Louie, ähnlicher Aktion, hat dann auch zum Beispiel eine von Kitech, wie heißt der, Crazy Flapper, oder von Mollix, der Krebs, die sind alle von der Bauform sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, es macht nicht so große Unterschiede. Farbe interessiert nicht so sehr. Bei mir ist Barsch nur wichtig, Hauptsache irgendwas Dunkles. Und auch bei Gummifischen, gerade wenn es um Zanderangeln, das ist für mich typisch Gummifischangeln, das ist jetzt wieder ein kleiner Exkurs, aber mich eigentlich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, meiner Erfahrung nach interessiert das nicht so krass.
Ja, das war ja auch unser Fazit. Ich habe das ja mal in Folge 2 oder 3 oder 4 oder whatever.
Ich habe darüber gesprochen, das fand ich spannend.
Da habe ich es aufgegriffen, weil wir beide eben bei der Fisch und Angel dann waren und mein Gefühl war auch, dass es oft dem Angler auch gefallen muss.
Also Verkaufsmasche, ne?
Ich habe heute noch
Vertrauen.
Ja, genau.
Ist die Sache, ne?
Ja.
Also ja, gefallen, über gefallen kann das auch kommen, aber ganz wichtig ist Vertrauen und da ist
alles gut.
Ja,
ganz ruhig. Ne?
Ich muss mich manchmal was bremsen, wenn irgendwas nicht passt, aber ich habe den Faden verloren.
Sehr gut.
Ich weiß auf jeden Fall noch, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass das Vertrauen auch darüber, über so YouTube-Videos und sowas geschaffen werden kann. Und dass das Marketing, was auf YouTube betrieben wird, wie es jetzt ein Luis macht, wie es ein Dustin macht oder irgendwie jetzt ein Enrico für LMAB, also ich könnte auch 20 Namen dann nennen, dass die auf ihren Köder fangen, die in die Kamera halten. Natürlich ist das Verkauf. Die wollen verkaufen. Aber auf der anderen Seite profitiert ein Angler auch davon, weil wenn er sieht, okay, der Luis, der fängt dann einen riesen Zander drauf, dann hat er damit, wenn er mit dem Köder ans Wasser geht, beim nächsten Mal deutlich mehr Vertrauen da rein. Mhm. Und Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt beim Angeln. Weil wenn du nicht in die Sache vertraust, die du gerade machst, dann kannst du es auch sein lassen.
Ja, das war auch dann im Endeffekt mein Fazit. Also meine Riesenzander da habe ich gefangen mit einem Köder, den Andi noch in der Box liegen hatte. Total random. Schwarz-rot mit Pfefferminzgeruch.
Der war damals von Gunki, war das irgendwas. Der hieß Ghost irgendwie. Der hat total nach Weihnachten gerochen. sowas war das. Ja. Keine Ahnung, wo ich den mal her hatte. Ich weiß es nicht. Aber
das Ding liegt immer noch in meiner Ködertasche, by the way. Ja. Aber das ist genau, was du sagst. Das ist das Vertrauen da drin. Bei Farbe und so weiter. Ich hänge alles dran, was irgendwie geht. Und dann gucke ich, wenn es geht, dann weiß ich, das ist der Geheimtipp. Und wenn du es dann anders fischst oder öfter fischst, aggressiver fischst, whatever, dann ist das halt dein Catch.
Bei mir ist aber auch ganz viel, muss ich sagen, hat man gar nicht mal gesprochen in der Folge, ist mir nachher beim Hören reingefallen, dass du auch ganz viel hast, dass das bei mir auch Bequemlichkeit ist. Ne? Also ich habe jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ganz einfach von Kitec den Easy Shiner da kaufe, dann hast du da deine 7, 8 Gummifische in der Plastikhülle drin und bist fertig. Und wenn du dann am Angelladen gehst und siehst dann die ganzen Westin oder Fox Rage Köder, da bist du dir einzeln die scheiß Köder da aus dem Regal am Sammeln. Da habe ich schon keinen Bock, die fallen dann meistens durch diese Einkaufskörbe, fallen die schon durch und so. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf, die zu kaufen. Ja. Dann nehme ich ja lieber so einen...
Da habe ich einen richtig heißen Tipp. Wenn wir an der Kasse fragen, ob du eine Box haben kannst, dann immer irgendwelche kleinen Boxen rumfliegen, einfach eine Box nehmen und dann. Aber bleib du deinem Style treu, klappt alles cool.
Nee, du weißt, was ich meine, einfach zu bequem für dich, boah, das fällt das scheiß Ding da schon wieder durchkommt. Dann nimmst du ja lieber die Kite, fängst du auch mit. Ne? Oder keine Ahnung, was dann eingepackt ist irgendwie.
Oder einfach Köder angeln, denen du vertraust. Ne? Aber das kann man von den Ködern genauso auf Stellen projizieren. Wenn ich an einem Angelplatz bin, den ich kein Vertrauen habe, fahre ich direkt weg. Ne, das manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Turnier neue Stellen suche, ich fahre dann, mach drei Würfe, wenn ich nicht das Feeling habe, also nicht das Gefühl für den Spot habe und das einfach sagt, boah, fühle ich gar nicht so, fahre ich direkt weg und nicht auf Kampf angeln, weil ich sag's, okay, probieren, du musst Vertrauen haben, vertraue dem Köder, den du hast, vertraue der Stelle, die du hast. Wenn eins von beiden nicht passt, dann wechsel es so lange, bis es passt.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das hört sich vielleicht einfach an, aber das ist für mich ganz, ganz elementar, wenn es gerade darum geht, neue Stellen zu finden oder halt generell beim Angeln.
Ja, wir haben jetzt ein neues Maßstück da, einen Tipp bekommen. Ne? Da war ich jetzt insgesamt dreimal. Ne? Ich war dreimal Schneider. Ne? Aber diese Stelle, die fühlt sich einfach so geil an. Also, ich weiß es nicht. Also da kommt auch im Sommer, und ich sag, du stehst da.
Ist das die, über die ihr in der letzten Folge gesprochen habt? In der Folge 5.
Genau, mit den Gänsen.
Ja, genau.
Ja. Ja. Ey, die ist, machen wir nachher mal, wenn die Mikros aus sind, erzählen wir dir was.
Schick mal Google Maps dann noch drüber. Wir fangen echt nur drüber, da fange ich sie alle. Ja. Geht ja so einfach, ne?
Ja. Nee, aber da, irgendwie, du stehst da auf so einer Landzunge drauf und dann kommt das von der Maas von rechts relativ flach, wie du eben sagtest, die erste Kante hoch. Wird wahrscheinlich irgendwas so 3-4 Meter sein und dann zum Ufer nochmal hoch und du kannst das quasi komplett ausangeln da. Das ist also, da habe ich so ein geiles Gefühl bei der Stelle, aber bis jetzt dreimal Schneider.
Ist halt auch eine schwierige Jahreszeit, wenn es gerade so flussnah zu angeln und sowas.
Aber das ist mit dem Vertrauen, also die Stelle, da habe ich noch nie einen Fisch gefangen, aber die fühlt sich vom Angeln her, fühlt sie sich so geil an.
Hast du die auch als Tipp bekommen, irgendwie da so die Gegend? Nee, weil das war auch ein Ding, du hast gesagt, ich habe so ein neues Maßstück empfohlen bekommen. Ne? Das ist auch dasselbe, wenn du von jemandem die Empfehlung bekommst, hör mal, da fahr da mal hin, da bist du schon gut gefangen. Du gehst mit einem ganz anderen Feeling dahin. Mhm. Ne, weil du im Hinterkopf hast, okay, der weiß, hast du schon gefangen, bist in Sicherheit daran, dann angelst du auch automatisch besser. Ja. Das ist mir aufgefallen, wenn ich die Stelle nicht fühle, dann angel ich direkt irgendwie viel schneller und unkonzentrierter und zack, zack, zack.
Ja. Wir hatten einen Tipp bekommen, da ist halt ein Kanalstück noch dran und dann gibt noch so einen ganz kleinen Verbindungskanal zwischen diesem Kanal und der Maas.
Ah, da weißt du sogar wo. Okay. Das glaube ich sogar. Ja. Klären wir gleich.
Ja, so, aber wir hatten dann an dem Kanal halt diesen Tipp gekriegt und da waren wir das erste Mal und da habe ich mir danach halt mit den ganzen Apps, wo wir auch drüber gesprochen haben, Navionics, alles geguckt und da fand ich das Maßstück, was da ist vor dem Wehr, das sieht halt viel, viel geiler aus wie der scheiß Kanal da oben. Und dann sind wir halt ein paar Mal an die Maas jetzt da noch gefahren, aber noch nichts gefangen, aber also ich glaube, das wird unser Sommersport. Also ich habe da wirklich so ein Vertrauen. Das ist einfach vom Angeln her, findest du das so geil. Mhm. Und ganz anders wie in Maastricht, da ist auch eine Brücke. Du hast da keine Fahrräder oder irgendwas drin, wo du drumherum angeln musst. Ich habe da noch keinen Abriss gehabt. Mitten in der Stadt.
Also ist ja auch schon was Gutes.
Ja, also da kommt noch was. Da kommt noch was.
In den Sommerfolgen des Podcasts.
So, wir waren aber jetzt im September, August.
Genau, wir wollen langsam Richtung Herbst gehen. September, Oktober. Also die Tiefe, auf der die Barsche stehen, ist da meistens noch relativ ähnlich. Diese stehen noch relativ flach. So September, Oktober auch erfahrungsgemäß irgendwas so zwischen 2 und 5 Metern. Köder sind auch relativ ähnlich. Man kann schon teilweise was langsamer gehen, aber da ist tatsächlich der Jigspinner mein absoluter Favorite. September, Oktober, für viele, mit denen ich so spreche, ist Jigspinner klassischer Sommerköder. Ich kann es den Leuten immer nur empfehlen, den auch mal im Herbst zu fischen. Ne? Dann gehe ich halt vom schnellen Jiggen mit 3-4 Umdrehungen weg, ne? Weil das mache ich im Sommer tatsächlich echt, ne? 3-4 Umdrehungen schnell in die Route jiggen. Ich fische auch 21 Gramm Jigspinner, fast nur 21 Gramm Jigspinner, richtig schwere Dinger, die ich richtig schnell...
Also für die Gewässertiefe ist das aber schon schwer dann, oder?
Ganz genau, und das für die Gewässertiefe sehr, sehr, sehr schwer. Richtung Oktober gehe ich dann vielleicht so auf 16, 18 Gramm und faulenze dann eher mit 2-3 Umdrehungen, aber das ist im Herbst echt mein absoluter Favorite. Aber, und an warmen Herbsttagen schieben die Fische oft noch sehr, sehr flach, auch Richtung Krautkante, wo du dann super auf Chatterbait fangen kannst. Ich habe jetzt auch noch, vorletztes Jahr noch ein Video gedreht, wo wir auch an der Maas waren, aber auch, das war Ende Oktober, super auf Chatterbait gefangen. Ne? Es war Abendsonne draußen, relativ milde Temperaturen, auch noch auf Chatterbait gefangen. Also gerade so September, Oktober kann man noch super flach fangen. Aber wenn man jetzt darüber spricht, ist auch ein super Beispiel dafür, die Riverfighters, das Turnier, von dem ich letzte Woche schon gesprochen habe, heute habe ich auch schon mal ein, zwei Mal das erwähnt, der September, Oktober ist halt eine super spannende Zeit, weil es in der Zeit die Standplätze der Fische A ändern und B, die super verschieden sein können. Ne? Also es war auch damals in der Vorbereitung aufs Turnier super schwierig, das Pre-Fishing zu machen, weil die sich halt immer weiter geändert haben. Ich hatte meine Strategie fürs Turnier, war tatsächlich damals gewesen, Flachangeln mit Chatterbaits. Das war Mitte Oktober, zweites, drittes Oktoberwochenende. Damit sind wir reingegangen. Ich habe jeden Tag im Pre-Fishing auf dem ganzen Turniertag meine 10, 12 Fische gefangen. Sehr, sehr große Fische dabei gewesen. Es hat super geklappt. Wir hatten Chance auf Numbers Point, Top 5, Big Fish, alles gehabt. Hätten wir alles haben können. So. Und ich bin super viel ins Turnier reingegangen. Erster Turniertag. Hatten wir, glaube ich, innerhalb von den ersten 2 Episoden keinen einzigen Fisch. Es wurde ja geviertelt, wurden die, wie es auch immer, ich wollte erst gesagt halbieren und egal, da bin ich jetzt. Also Riverfall, das wirklich organisatorisch, Leute, ey. Liebe Grüße an Johnny, super lieber Kelch, ich liebe den über alles, aber meine Herren sind die vercheckt, ey. Ne? Also das war echt krass. Ne? Aber auf jeden Fall ins Turnier reingegangen, bis mittags nicht einen Fisch gehabt, außer einen Zander, den ich flach auf dem Chatterbait hatte. War natürlich toll, aber im Barschturnier, bring die ganze Kacke. Ja? Und dann standen wir da quasi runtergelassen auf Hose und gemerkt, okay, Strategie funktioniert nicht, das müssen wir machen, tiefer gegangen. Okay, sind wir in die Buhnen, also in Buhnen hast du ja meistens, ich probiere es jetzt, euch kann ich es zwar zeigen, aber für die Zuschauer ein bisschen zu verbildlichen. Du hast ja eine klassische Buhnenstruktur, das trifft auf 95% aller Buhnen zu. Du hast die Buhnen, die beide rausgehen und die Barsche stehen halt im Buhnenfeld drin. Und du hast im Buhnenfeld meistens eine Kante, die von Gewässer abhängig, Rhein, Niederrhein, ist meistens so hinten so 1,5 Meter drin. Und dann geht eine Kante runter auf 4 Metern. Die ist meistens in der Mitte der Buhne. Ne? Also wenn man sich die Buhne mal lang vorstellt, ist das in der Mitte der Buhne, also Mitte der Länge der Buhne. Ab da droppt die Kante meistens ab auf 3-4 Meter. Ne? An die Kante ist man rangefahren, weil da erfahrungsgemäß die Barsche dann dort stehen. Da haben wir gedacht, okay, holen wir die ein bisschen tiefer. Sidescan geguckt, geangelt ein bisschen, keine Chance. So, wir noch tiefer gegangen und dann Quintessenz war dann plötzlich, mussten wir im Oktober die Barsche auf 6-7 Meter mit dem Jigspinner jiggen. So, ne? Wahnsinn. In den Wochen vorher fast gar nicht. Glücklicherweise habe ich da einen Spot auf der Strecke gehabt, wo ich wusste, der läuft sehr, sehr gut auf der Tiefe. Der läuft auch das ganze Jahr auf der Tiefe. Das ist jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Manchmal gibt es so Stellen, die laufen einfach das ganze Jahr. Für mich ist an der Stelle auch nicht erklärlich, warum. Das ist ein Anleger, wo die mitten in der Fahrrinne einfach drin stehen, auf 7 Metern, die Fische. Und glücklicherweise hatte ich den Spot und wir konnten da super abräumen, extrem krass fangen, ganz Turnier, ich glaube 4 Fuffis gefangen in den 3 Tagen, also es war im Endeffekt Glück gehabt tatsächlich, weil meine Strategie war eine völlig andere. Unser Plan war eigentlich so bis so drei Viertel des Tages im Flachen auf die Großen zu angeln, dann an Anleger fahren und den Numbers Point holen, also vielleicht zur Erklärung ganz kurz. Es gab 3 Punkte, die pro Tag vergeben wurden für den größten Barsch, für die 5 größten zusammen addiert. Und wer die meisten Fische fängt, zieht man natürlich alle 3 Punkte jeden Tag zu holen. Ne? Das ist natürlich die Herangehensweise, ne? Und das war auch der Plan. Und eigentlich hast du einem Anleger meistens so Fische von 43 bis 45 gefangen. So klassische Numbers-Fische, ja. Klingt jetzt wieder blöd, aber das sind keine, mit denen du eine Top 5 holst oder einen Big Fish holst. Und dass wir da eben dann auf Masse die Fische voll machen. Und da standen dann plötzlich noch die großen Fische. Ne? Das kann ich an der Stelle auch zugeben, das gute Abscheiden in Riverfight, das war ein ganz, ganz großer Glückfaktor mit dabei. Ne? Weil die Strategie hat null funktioniert. Ich habe mich wirklich, ja. Ich habe 2 Wochen ganz intensiv Pre-Fishing gemacht. Da war ich, glaube ich, 5 von 7 Tagen da oben, die ganze Zeit auf dem Stück und richtig Gas gegeben, super Strategie gehabt, wusste genau, in welcher Ecke von der Buhne die stehen. Ich hatte nicht nur ein Buhnenfeld, ich wusste, okay, die stehen links, da vor der Krautkante hinwerfen. Im Training konnte ich teilweise auf Ansage an eine Stelle hinfahren und habe gesagt, in dem Wurf fange ich einen Fisch, weil ich wusste, da steht immer ein Trupp Barsche und im Turnier runtergelassene Hose, keine Schlagsfische war nicht da. Ne? Aber so viel zum Thema Oktober, das fasst auch ganz gut zusammen, dass die Zeit, wo es wandelt, die Fische ziehen viel herum, wissen nicht ganz klar, auf welcher Tiefe sie stehen und da muss man sich halt immer ein bisschen anpassen.
Ja, ich finde das, also klar, bei der Fisch und Fang gibt es ja auch die Profiliga, ne? Also ich bin da Abonnent, kriege ich mir die Dingens und habe da auch die Profiliga geguckt. Da habe ich auch mit dem, der Enrico war ja da. Und er war ja die ganze Zeit, war der ja auf Platz 1 und da kamen diese, da haben die noch, glaube ich, noch 3 Tage im Sommer gefischt oder so. Und da hat der einfach diesen scheiß letzten Hecht da nicht gekriegt, ne? Der hat ja da auch geangelt, hat auch viel Biss gehabt, aber hat einfach den scheiß letzten Hecht nicht gekriegt und auf den letzten Metern war es dann halt so, ne? Mhm. Da holst das Ding dann nicht, dann ist dann einfach Pech, ne?
Das ist so, ja. Das ist, Turnier ist immer speziell, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, aber an der Stelle... Ja. Muss ich mal ganz kurz abdriften, Fisch und fangen. Ich bin richtig pissed, wirklich, ich bin richtig sauer. Ich weiß nicht, was Sie sich bei der Mist gedacht haben. Es gab jetzt ja die Profiliga Barsch, hast du als treuer Abonnent bestimmt auch mitbekommen.
Habe ich gesehen,
Profiliga
ja.
Barsch. Ja, du hast auch die Zeitung abonniert?
Ja.
Genau, in der Zeitung, da wäre ich fast aus der Haut gefahren. Die schreiben in der Zeitung die Angelplätze rein. Herbert Zias, ich will es jetzt nicht auch noch sagen, ich will es noch weiter drehen. Herbert Zias fängt am See, ... hier einen dicken Barsch. Bürger Domeier und Herbert Zias sind wieder da am Kanal, der heißt ... Ja. Das sind irgendwie alles Stellen, also alles Gewässer gewesen, wo ich durchaus auch gern und viel auf Barsch angel. Und da frage ich mich, filmen die eine Sache, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, alles klar, aber schreib doch nicht diesen scheiß Namen vom Gewässer da rein und machst diesen ganzen Leuten, die keine Ahnung eigentlich davon haben, wie man neue Gewässer findet und sonst was, machst du denen doch nicht so einfach. Ja. Wenn wenigstens, sorry, ja?
Nee, alles gut, ich hau danach dann rein.
Nee, ich bin einfach nur sauer, alles gut.
Nee, ich fand das auch, das war vor der Profiliga Barsch, fing das an bei denen, da hatten die diese Profiliga, wo ich gerade erzählt habe mit dem Enrico, da war auch der Dietl mit dabei. Und der hatte auch, das war irgendwie ein Maßstück, eine Einfahrt, keine Ahnung, da hat der mega gefangen mit seinen Purple Chartreuse, mit den, und die haben, als die Profiliga vorbei war, haben die quasi eine neue Rubrik rausgebracht, Gewässercheck oder sowas. Und dann sind die Redakteure quasi an die Stelle von dem Titel gefahren und haben erzählt, wo das ist, wo ich mir auch denke, Leute, bitte.
Die Maß bei Kerk, wie ist das, die Maß bei Kerk, das ist so eine Einfahrt zu so einem See, der ist Vereinssee, da ist Superlauf gefangen, ich sag, hä, warum? Aber die haben das ja 2-3 Mal gemacht, also mit 2-3 Stellen.
Na, ich dachte, Leute, das können doch noch nicht bringen.
Das ist total sinnfrei, so, weil das hat wirklich gar keinen Sinn. So, das hat wirklich für mich gar keinen Sinn. Wenn ich Stellen preisgebe in Videos, dann probiere ich schon, dass es jetzt, man ist nicht total offensichtlich ist, zum Beispiel, dass man nicht Slippen filmen oder sowas, aber ich nehme es durchaus in Kauf. Aber du musst den Leuten ja nicht so einfach machen. Und vor allem, der Sinn ist ja was völlig Unterschiedliches. Wenn in meinen Videos probiere ich den Leuten ja irgendwas anderes zu vermitteln. Wie fängt man allgemein Barsch? Wie schafft man das allgemein? Da ist einfach nur, das ist die Stelle. Das ist die Quintessenz daraus. Es ist ja gar nicht mehr. Das ist einfach nur, da ist die Stelle.
Ja. Keine Ahnung. Also ich fand das fand ich auch richtig scheiße. Also das war... Ja, aber... Also, da habe ich mal, also ich gucke da gerne die Profiliga. Ne? Ich meine, das ist für die Jungs. Sorry. das ist für die Jungs ja, ist das natürlich auch mega schwer. Ne? Also, keine Ahnung, du bist ja unter einem. Ne? Das, ich weiß nicht, wer da war. Da war der Dietl dabei, hier der Veit Wilde war dabei, der Enrico. Ich weiß nicht, ob der Domeier da noch mitgemacht hat oder wer da dabei, keine Ahnung. Da waren die waren zu sechs oder was?
Der Brassenschleim-Schlecker ist immer mit dabei. Boah,
das war richtig ekelhaft. Wie der das Vorfach da abgedeckt hat.
Oh, ich liebe den Burger, ey.
Lecker. Nee, aber die angeln ja da und ich sag mal, die haben ja zum einen haben die ja Druck, dass die ja da die Fische bringen müssen. Ja. Aber zum anderen wissen die ja ganz genau, ich habe hier ein komplettes Filmteam mit dabei und das ist nicht, wie du eben sagtest, wir filmen mal von oben runter, sondern die haben ja die komplette Landschaft, ne?
Ja, das gehört aber dazu. Also das muss man ja auch für eine schöne Filmproduktion auch in Kauf nehmen. Ich habe das ja eben nur gesagt, von oben runter filmen mache ich bei Insta-Stories manchmal, weil ich dann nicht direkt, wenn ich samstags auf dem Wasser bin, dann die Leute das erkennen und die sonntags wieder dahin möchte, dass sie dann dahin kommen. So. Na, aber prinzipiell für ein schönes Film brauchst du das. Aber darüber haben wir letzte Woche ja schon lang gesprochen.
Ne? Du bist ja da näher drin. Jetzt bei der, zum Beispiel Fisch und Fang, haut der Enrico dann seine Top-Spots da raus?
Nein. Jeder Angler, der regelmäßig YouTube-Videos macht, hat seine, bei mir sind es zwei Gewässer nur, aber andere mit Sicherheit ihre drei, vier Gewässer, wo die never filmen würden. Okay. Ne? Das ist auch, da habe ich mit dem Patrick Marable, kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, von Fox Rage, angelt auch im YPC mit, weil die ist ja auch im Finale mit dem auf der Angelmesse lang, oder nach der Messe irgendwann mit dem Bierchen oder sowas mal lang drüber gequatscht, wo er auch gesagt hat, er hat super viele Stellen, wo er einfach nicht hinfährt. Er war teilweise, war in der Gruppenphase letztes Jahr, war es relativ knapp bei ihm und er wusste genau, okay, wenn ich da hinfahre, da fange ich nicht, aber er will da nicht hinfahren, weil er das nicht preisgeben möchte. Ja. Und sowas haben halt ganz viele Leute. Ja. Ne? Also das hat jeder hat so seine Stellen, wo er nicht gerne dreht.
Ja, okay.
Ja, Wahnsinn.
Kommen wir mal zur spannenden Barschzeit. Das ist meine Lieblingsbarschzeit. Ja. Ne? Kommen wir mal Richtung Winter.
Das überrascht mich.
Dass meine Lieblingszeit ist?
Ja.
Echt? Also meinst du es ernst?
Ja. Yeah.
Krass, okay.
Also ich bin da sehr unerfahren, was das angeht. Und jetzt, ich finde die Winterzeit persönlich auf Raubfisch allgemein immer ätzend. Aber vielleicht, weil ich einfach die falsche Technik habe. Du hast es ja eben schon angeschnitten.
Also für mich ist Barschangeln im Winter gezielt auf große Barsch die einfachste Angelei. Tatsächlich. Okay. Ne? Aber komm ich gleich noch zu. Das Spannende ist eigentlich, gerade wenn es Richtung November, Dezember geht, ist, dass sich die Standplätze der Barsche sehr stark ändern. Das reden wir nicht nur von Tiefen, die sich ändern. Was man auch dazu sagen muss, was ich jetzt bis jetzt nicht gesagt habe, man hat es rausgehört, aber ich habe es nicht so klar gesagt, in den Sommermonaten bis eben Ende Oktober angel ich primär im Fluss. So, weil die Fische stehen eben zu Großteilen im Fluss. Jeder See an der Maas, am Niederrhein, in der Eifel, am Rhein, hat seinen eigenen Barschbestand. Also es gibt sicher Fische, die stehen das ganze Jahr im See drin oder man auch kann das ganze Jahr theoretisch in den Seen drin Barsche fangen. Aber ein Großteil der Barsche und meiner Erfahrung nach auch die großen Barsche ziehen in die Flüsse rein, in den warmen Monaten eben, weil da eben viel Sauerstoff drin ist, ist etwas Strömung drin und das ist für die Fische dann eben im Sommer angenehmer. Im Winter wiederum, da kommen wir auch zu dem wenig, was du gerade eben gesagt hast, ist für mich einfacher, insofern, weil die Fische alle in die Seen reinziehen. Im Winter, die Wassertemperatur geht runter, die Fische fahren ihren Stoffwechsel runter und die Fische ziehen dafür eben in die Seen rein. Ne? Ganz einfache Rechnung, wenn man den ganzen Tag im Fluss steht und die ganze Zeit gegen die Strömung schwimmen muss, verbraucht das mehr Energie, als wenn man sich irgendwo im See ganz entspannt irgendwo ablegen kann und da relaxen kann. Und das November ist für mich so die Grenze. Ich gehe meistens so ab Mitte November auf die Seen. Da probiere ich aber immer noch rum. Das kommt immer auf den November an, wie die Temperatur ist. Man muss halt immer die Wassertemperatur im Auge halten. Zum einen ganz wichtig Wassertemperatur, zum zweiten Strömungsverhältnisse. Zum Beispiel die Maas. Kann ich so offen sagen, das sind Gewässer, wo ich sehr, sehr gerne auf Barsch angeln, Niederrhein genauso. Das sind beides Gewässer, die keine konstante Strömung haben. Da wechselt sich über das ganze Jahr die Strömung signifikant, das wisst ihr ja auch. Ne? Die Maas im Sommer teilweise steht sie, im März jetzt ist total Hochwasser, du hast eine Durchflussgeschwindigkeit von über 800 Kubik oder sowas teilweise. Da hast du sehr, sehr viel Strömung. Aber das sind eben Gewässer, wo kommt sehr, sehr auf die Strömung an. Darauf schaue ich natürlich auch sehr, sehr stark im November. Ne, ist im November die Wassertemperatur noch relativ warm, sind wir noch über 10 Grad, wenig Strömung drauf, kann man da durchaus noch im Fluss angeln. Aber für November, oder sie ziehen halt in die Seen rein, kommt darauf an. Aber für November gilt im Endeffekt dasselbe wie für den Oktober. Es ist nicht so berechenbar. Ne, man hat die Chance, gute Fische zu fangen, wenn man den Code knackt. Aber es ist eben schwierig, die genauen Standplätze auszumachen, weil die stark variieren. Und meine Lieblingszeit eben beginnt dann ab Dezember, weil ab Dezember kann man sich sicher sein, die Barsche stehen definitiv in den Seen drin. Na, dann ist es auch aufgrund der Wassertemperatur, weil es in den Seen immer wärmer ist als im Fluss. Mhm. Ja, die Fische probieren sich immer anzupassen, im Fluss ist viel Strömung drin, Dadurch, das hält das Wasser kalt, gerade wenn man mal schaut, woher kommt das Hochwasser in der Maas. Man hat, da kann man die Uhr nachstellen, dass jedes Jahr im Februar und März Hochwasser in der Maas kommt. Das ist jedes Jahr Schmelzwasser, was aus den Alpen kommt. Die Maas kommt ja aus Frankreich oben, aus dem Norden von Frankreich, fließt dann durch Belgien. Auch in den Ardennen und sowas von dort aus.
Prost.
Ja, das war die Retourkutsche. Ja, wir haben auch ein kleines Bäuerchen. Ne? Ja, ist ja menschlich, ne?
Richtig,
ist
menschlich, ein menschlicher, ne? Podcast. Genau, ne?
Und das Schmelzwasser eben aus den Gebirgen kommt runter. Schmelzwasser ist sehr, sehr kalt. Mhm. Und dadurch ist in den Seen sehr, sehr kühl. Ne? Ich denke dann in relativ weiten, aber im Endeffekt muss man nur wissen, okay, Flüsse sind kälter, Seen sind wärmer, deswegen ziehen die Fische in die Seen. Und dann wird es eben ab Dezember für mich sehr, sehr spannend. Für viele Leute unterscheidet sich das Barschangeln von Dezember bis März nicht so sehr. Für mich unterscheidet sich das relativ stark, da es im Dezember und Januar die Fische deutlich passiver sind, als wenn wir Richtung Februar oder jetzt Richtung März gehen. Da kommt jetzt auch das Carolina Rig zur Sprache, wo du schon drüber gesprochen hast. Für mich, ich bin der Meinung, wenn man von Dezember bis März, ich probiere das jetzt mal einigermaßen zusammenzufassen und gehe hinterher mal ein bisschen auf die Unterschiede ein. Dezember bis März komme ich unterm Strich mit zwei Angeltechniken klar. Und krass, wenn ich es ganz doll runterbrechen würde, mit zwei Ködern. Ich kann euch sagen, ich habe auf zwei Köder, wirklich selben Köder, also Farbe und Ködertyp, eins zu eins dieselben, habe ich 90% meiner Fische gefangen seit Dezember.
Krass.
Auf zwei Köder. Das eine ist ein Krebs, den ich am Carolina Rig angel. Krabby Louie, Bugs Pumpkin, wer mir Finster folgt, weiß. Alter, krass, ne? Krass. Könnten mit Sicherheit auch andere Krebse leisten, aber ich habe total viel Vertrauen in den Köder. Das ist der. Und dann der andere ist ein 5-Euro-Köder. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist?
Nee.
5-Euro-Köder. Das ist ein Fake. Und zwar der mit Abstand beste Twitchbait der Welt. Da lege ich mich fest. Weil bei Twitchbaits gibt es tatsächlich Unterschiede. Ist der One-Tent von Megabass. Ist ein Name, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
Megabass, ja, aber den gehört er nicht.
One-Tent Megabass, der bekannteste Twitchbait der Welt. Kostet 26 Euro.
Ach, du
ist Scheiße. Mir zu teuer. Deswegen AliExpress, 5 Euro gibt es einen Fake. Der läuft meiner Meinung nach fast noch besser. Absolut geil. Einmal die Drillinge austauschen, fertig. Ich fische fast nur den Fake One-Ten von AliExpress. Super geiles Style.
Ja, das ist doch mal ein Geheimtipp, würde ich sagen. Also,
das ist ein Geheimtipp, ja.
Ja, jeder sollte mal ein bisschen suchen und vielleicht ist das ja der neue Köder von euch.
Ja, hast ja gesagt, im Winter ziehen die dann in die Seen rein. Sind die dann auch eher Richtung Kraut, was dann irgendwie abstirbt oder so? Oder stehen die tiefer? Wie fängst du dann an, wenn du dann in den See reinfährst?
Also Kraut hast du so gegen Dezember halt noch etwas. So Dezember, Januar hast du oft noch was Restkraut da stehen. Da stehen die manchmal drin, aber du sagst ja schon, das Kraut steht relativ flach. Das ist auch ein guter Stichpunkt, die Barsche machen nämlich dasselbe. Also die Barsche stehen sehr, sehr flach in den Seen. Das ist auch eine Sache, wo sich oft Leute mit vertun. Ich rede jetzt vor allem von großen Barschen. Und das ist auch das, warum ich den Winter so gerne mag zum Barschangeln. Ich habe es bestimmt schon gesagt, aber das ist auf jeden Fall jetzt die Zeit, wo jetzt sind. Es war eine absolute Favorite-Zeit zum Barschangeln, weil man da eben sehr, sehr selektiv angeln kann. Was im Sommer eben etwas schwieriger ist. Weil die großen Barsche stehen sehr, sehr flach. Wenn ich da jetzt wieder was konkreter werden soll, das kommt natürlich aufs Gewässer an, aber da sind wir von irgendwas zwischen 0,5 Meter bis 2,5 Richtung Dezember, Januar vielleicht auch mal Richtung 4 Meter unterwegs. In der Range halten sich die großen Barsche auf und die kleinen Barsche, sprich von die aus dem Jahr erst geschlüpft sind, heißt schlüpfen bei Fischen. Genau, schlüpfen.
Ja, schlüpfen.
Oder die,
ja,
also ja,
Eier, ne?
Ja, genau. Also die Barsche, die dann jetzt geschlüpft sind, bis Barsche bis zu 35, die stehen alle total tief. Die stehen auf wirklich 25 Metern. Das siehst du auch gut auf dem Echolot, wenn du dann über die tiefen Maße hin drüber fährst. Da siehst du die großen Schwärme. Ich habe auch teilweise dann Leute aus, die in der Regel aus gewissen Regionen aus Europa kommen, die dann da vertikal mitten im See angeln und dann wirklich die Barsche da aus 30 Metern hochholen.
Ja, das sind alles die Augen rausploppen.
Ganz genau, das sind alles so 30, 35er Barsche. Ne? Und wenn es halt darum geht, ne, weil ich setze mir immer das Ziel, möglichst große Barsche zu fangen, Da brauche ich auf den Tiefen gar nicht hantieren. Und ich habe die ganze Sorte eben aussortiert, die du im Sommer halt beim Jigspinner Angel, Chatterbait Angeln mit drinne hast. Die hast du im Winter eben nicht mit dabei, weil die großen Barsche eben sehr, sehr flach schieben. Ganz wichtige Orientierung da, das war wirklich der wichtigste Tipp, den ich wirklich geben kann fürs Winterangeln auf Barsch. Sucht euch die Muschelkanten raus. Das ist wirklich die Muschelkanten in den Seen, das ist der Schlüssel. Und je stärker die Muschelkante ist, desto vielversprechender ist die zum Barschangeln. Das merkt man zum Beispiel beim Carolina Rig Angeln, was ich sehr, sehr gerne mache. Da kann man aber genauso gut Texas Rig Angeln, du ja zum Beispiel auch mal zwischendurch ganz gerne. Ja. Im Texas Rig, alles was du über den Boden schleifst, merkst du das eben super. Ne, wenn du einen sandigen Untergrund hast, dann spürst du eigentlich gar nichts. So, du merkst nur, dass genau sehr, sehr stumpf, wie du es jetzt sagst. Und auf den Muschelkanten, da bleibst du immer so ein bisschen hängen. Ne, wenn du so ein bisschen zuppeln merkst und wenn du mal einen Hänger hast, nicht ärgern, freu dich, dass du einen Hänger hast, weil dann weißt du, ey, da ist Struktur im Wasser. Und das ist ein sehr, sehr guter Spot dann. Und dass man jemand ausangeln kann. Das, da braucht man kein Echolot für, kein Boot für. Mach am Ufer Strecke, wirf einfach immer das Ufer ab. Und wenn du merkst, okay, da ist eine Muschelkante oder hier verändert sich was an Struktur, das sind eben so Stellen. Und das sind meistens die Muschelkanten. In den Seen drin befinden sich meistens so ab einer Tiefe von so 2 Metern bis runter auf 10 Meter teilweise. Und auf diesen Kanten stehen die Barsche eben sehr, sehr gesammelt drauf. An sehr, sehr warmen Tagen schieben die auch noch flacher, dann über die Muschelkanten hinweg in das Flache rein. Da ist für mich immer ein klarer Indikator die Sonne. Ne? Da muss man im Winter immer darauf achten, nämlich wenn die Sonne scheint, wärmt das Wasser flach sehr, sehr stark auf und dann schieben sie eben die Kanten hoch. Das ist auch was, habe ich in dem YouTube-Video letztes Jahr bei Monkeylust TV gesagt, wo ich schon über das Barschangeln referiert habe. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp zum Spots finden, das sind die Muschelkanten. Aber vor allem sucht euch Muschelkanten raus, die von einem sehr, sehr tiefen Bereich von 10 Metern oder mehr hin zu einem sehr, sehr flachen Bereich führen. Und im Optimalfall habt ihr dann auch so ein, ja gut, Plateaus in der Mitte vom See, aber so ein sehr, sehr flaches Plateau am Ufer lang, wo ihr dann noch 10, 15 Meter lang so drei, so irgendwas zwischen 2 und 4 Metern habt. Ne? Das heißt, tiefes Wasser, eine Muschelkante, die hochgeht und dann ein sehr, sehr langer Bereich, der eine moderate Tiefe hat von irgendwie einem Meter bis 4 Metern um den Dreh. Das sind wirklich so absolute Schlüsselstellen zum Barschangeln im Winter, weil dann kriegt ihr die entweder, wenn es bewölkt ist oder was kühler ist, an der Muschelkante und dann habt ihr auch eine Tiefe abgedeckt, wenn ihr die hoch oder runter angelt, je nachdem, Ufer oder Boot, hatten wir letzte Woche, kriegt ihr die Barsche, je nachdem, ob es auf 5 Metern steht oder ob es auf 3 Metern oben an der Muschelkante steht, erwischt ihr die und wenn eben die Sonne sehr, sehr stark scheint, das Wasser aufwärmt, dann kriegt man die eben auch oben drauf auf den Plateaus.
Ja, du hast ja gerade angesprochen, dann bis 10 Meter runter. Also wir hatten, wenn wir unsere Belly-Touren da gemacht haben im Winter, da hatte ich mir so persönlich eigentlich immer so maximal Tiefe irgendwas mit 8, 9 Metern immer gesetzt. Weil ich halt Angst hatte, ist ja nicht nur der Bach, sondern auch mit dem Zander, dass du halt dieses Barotrauma hast, dass du halt nicht mehr zurücksetzen kannst. Aber du, also bei dir geht es aber halt nur rein um die Kante. Also du angelst nicht auf die 10 Meter, sondern nur, wo es herkommt. Ne?
Genau, ich angel nicht auf den 10 Metern. Ich positioniere mein Boot aber auch so. Ich stelle mich dann meistens, wenn ich so eine Kante habe, die jetzt exemplarisch, wenn man nach Bilderbuch geht, die Kante so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, stehe ich in meinem Boot auf 10, 12, 14 Metern teilweise verankert, also dass unter mir 14 Meter sind und werfe ins Flache rein. Das Risiko, was man hat, wenn man vom Ufer angelt, das bekomme ich auch immer wieder mit von Kollegen von mir, die vom Ufer angeln, dass bei denen teilweise Fische verenden, weil sie dann eben genau so eine Kante beangeln. Die werfen aber vom Ufer geradeaus raus und wenn die dann Pech haben, die Fische, das sind dann meistens nicht die größeren, aber irgendwelche dann 35er, 40er Barsche, die dann unten an den Kanten dran stehen, die dann eben fangen. Ja. Ich positioniere mich so, dass ich diese Tiefen ausschließe, aber wenn du vom Ufer angelst, nimmst du alle Tiefen mit.
Ja, eben. Dann ist auch auf Wurfweite bist du dann halt auf die 14 Meter, ne?
Du bist auf Wurfweite teilweise an der Maas, an so Maasseen, kriegst du in Wurfdistanz zum Ufer teilweise 20 Meter oder 18 Meter hin. Ja. Das ist schon krass. Ne? Aber das ist, wenn man jetzt weiterhin von diesem Bilderbuchspot ausgeht, Kante, die auf 10 Meter runtergeht, Flachwasserbereich, der sich über 10, 15 Meter auf 2,5 bis 4 Metern hält, ne? Wenn man dann über die zwei Köderarten, mit denen ich primär fische, ausgeht, fische ich, wenn die Fische an der Kante stehen, fische ich mit dem Carolina Rig, die Kante hoch, runter, je nachdem, kratze über die Muscheln, gerne auch parallel. Ne? Also ich stelle mich dann in diese 10 Meter Kante entweder ins Tiefe rein, wenn ich genau weiß, wo sie stehen, wenn ich die Fische aber gefunden habe und weiß, wo sie sind, dann stelle ich mich gerne parallel zur Kante und angel konstant auf diesen 2 bis 4, 5 Metern. Und da, genau, ne, und da kriegst du dann abgefächert. Da angel ich im Carolina Rig, wenn die flach schieben, oben drauf, sehr, sehr gerne mit Twitchbait, weil du oben dann, das ist die optimale Tiefe für ein Twitchbait.
Ja. Ja, wir haben, also wenn wir fahren jetzt im Winter, dann sind wir auch ganz viel auf Cheburashka gegangen. Wo du dann auch als kleiner gehst, dann hast du 5, 6 Gramm oder so, dass du wirklich auch nur, wie du sagst, bis an die Kante und ja, ziehst es dann halt wieder hoch, aber.
Oder ist halt schön drüber zupfen.
Genau, genau.
Das stimmt schon. Aber das ist eben so ein Bilderbuch, Barspot für den Winter und das ist eben das, was ich den Leuten da mitgeben kann. Unterschied für mich zwischen Dezember, Januar und Februar, März ist einfach, dass die Fische im Februar, März etwas aktiver noch sind und noch ein Stücken. Also da kannst du ein Stückchen schneller noch fischen. So im Dezember, Januar musst du oft sehr, sehr langsam angeln, weil die Wassertemperatur oft bis unter 4 Grad geht. Fischst du sehr, sehr langsam Richtung Februar, März, kannst du dann ein Stückchen schneller den Köder schon führen. Aber Thema Köderführung ist auch sehr, 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 sehr spannend, weil da kann ich euch auch wirklich einen super Tipp geben, was viele Leute eben nicht so machen, ist Carolina Rig angeln. Benedikt, da kommst du auch wieder ins Spiel. Das war für letzte Woche schon gesagt, es wird für dich sehr, sehr spannend, wenn ich über das Carolina Rig hier was quatsche. Bei Carolina Rig, das hat er eben schon gesagt, Cheburashka angelst du 6, 7 Gramm. Carolina Rig angel ich auch auf 3, 4 Metern, angel ich 12 bis 16 Gramm tatsächlich.
Ja. Ja, wobei ja dann sagen muss, Cheburashka ist ja mehr noch, also das lässt sich ja nicht so auf dem Grund schleifen wie ein Zerik dann, ne? Weil da kommt ja die Absinkphase erst später ja quasi hinterm Blei. Beim Cheburashka fällt der Köder ja mit dem Blei, deswegen, also finde ich jetzt...
Das ist ein gutes Beispiel, du merkst, ich schmunzel schon.
Ja, deswegen kommt irgendwas.
Das... Kann klappen, ja, aber ich hebe die Köder, ich fische auch Cheburashka auf Barsch, ich hebe die Köder nicht vom Grund ab. Und Carolina Rig genauso. Ich hebe den Köder nicht vom Grund ab, ich fische auch bewusst so schwer, weil ich nicht möchte, dass der Köder vom Grund abhebt. Ich fische sehr, sehr langsam, das ist das, wo ich gerade drauf zu sprechen kommen wollte. Das gilt für mich, die Führungstechnik, über die ich euch jetzt erzähle, die gilt für mich für einen Carolina Rig. Die gilt für mich für einen Chebu, die gilt für mich für einen Texas Rig, die gilt für mich für einen Net Rig. Für mich alles dasselbe. Ich möchte den Köder im Winter nicht vom Grund abheben, ich möchte ihn über den Grund drüber kratzen. Carolina Rig angle ich 14 bis 15 Gramm. Ich werfe das Carolina Rig aus. Und was macht jeder normale Angler, wenn er einen Jig oder einen Carolina Rig auswirft? Ich werfe es aus, warte, bis das Blei auf dem Boden ist und fange an zu angeln. Mache ich nicht. Ich werfe meinen Köder aus, warte, bis das Blei auf dem Grund ist. Warte nochmal 10 Sekunden, 15 Sekunden, bis der Köder auf dem Grund ist. Denn ich möchte den Köder nur auf dem Grund haben. Dann liegt der Köder auf dem Grund und ich, Führungstechnik für alle 4 Rigs, die ich gerade genannt habe, gleich. Ich angel maximal eine Viertelumdrehung, mach 2 Zupfer in die Rute rein, Viertelumdrehung und schleift über den Grund. Bei dieser Viertelumdrehung hebe ich den nicht vom Grund ab. Lass es manchmal eine halbe Umdrehung sein, aber ne, Viertel bis halbe Umdrehung, 2 Zupfer rein. Und 2-3 Sekunden Pause. Das nennt sich also Schleifen. Ich schleife alles.
Jetzt mal gerade wirklich ohne Scheiß, gerade geht mir irgendwie so nicht auf. Ich habe meinen größten Barsch gefangen, das war ein 48er. Das war damals in Belgien hier, der Spaniard. Den kennst du ja bestimmt auch.
Belgisches Loch.
Genau, Belgisches Loch. Da waren wir mit einem Freund, mit dem Josef Gießen, der war oder ist, weiß ich gar nicht, bei Fox Rage. Ist. Der hat mir auf ein Boot eingeladen. Und ich habe irgendwas gefummelt, ich weiß nicht, ob ich mir ein Bier aufgemacht habe oder eine Flasche oder was. Und der Jig, der wurde einfach nur... Ich habe den nicht gejiggt, ich habe den einfach über den Grund, ist der quasi drüber geschliffen, ja, mit der Drift. Und darauf habe ich den 48er Barsch gefahren.
Genau so macht man es.
Ja, geil. Genau, also immer Bier aufmachen,
mein Mann. Niemals den Köder vom Grund abheben. Ne? Fürs Carolina Rig Angeln, das habe ich auch in den letzten Wochen mit Kollegen gehabt, die auch sehr, sehr erfahrene Barschangler sind, die ist Carolina Rig genauso wie ich angeln. Ne? Also die Führungstechnik war denen bekannt, Köder bleibt auf dem Grund. Aber das ist was ganz Elementares, dieses 10 Sekunden noch warten, nachdem das Blei auf dem Boden ist. Weil die Krebse sind alle aus Gummi. Gummi schwebt normalerweise, wird normalerweise aufgenommen durch den Offset-Haken, bebleit, sinkt es langsam, aber das braucht. Ich bin einfach mal hingefahren ins Flachwasser, habe eine Montage ins Wasser gepfeffert und habe abgeguckt.
Der Podcast des Bieres.
und hab geguckt, wie lange braucht er, bis er unten ist. Habe ich gesagt, okay, sind 10 Sekunden. Ich fische so ein Vorfach von so 60 Zentimetern, 70 Zentimetern ungefähr. Wobei das auch gar nicht so wichtig ist bei meiner Technik. Ich mache es eben einfach nur, weil ich nicht durch das Blei den Fisch spooken möchte. Also nicht dafür, wenn das Blei zu nah am Köder dran ist, dass der Fisch verscheucht wird, weil der irgendwas dazwischen merkt. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, nicht so wichtig, wie lang das Vorfach ist. Viele Leute sagen immer, boah, langes Vorfach und hier und da ist nicht so relevant. Wichtig ist, dass der Köder nur auf dem Boden bleibt und du wartest, bis der unten ist. Weil für mich ist dann die Zeit, die ersten 5 Zupfer, die du machst, bis der Köder wirklich unten ist, bei den Leuten, die direkt anfangen zu angeln, ist für mich verschenkte Zeit, weil in der Zeit fängst du dann keinen Fisch. Warten, bis er unten ist, langsam schleifen, Viertelumdrehung, langsam zupfen. Dann hast du auch nicht das Problem, von dem du letzte Woche nämlich schon erzählt hast, dass du ihn vom Grund abhebst und dass du ja typische Carolina Rig Fehl bist. Du jiggst ihn an den Köder, das Blei schießt hoch, die Perle bleibt meistens unten, Perle bleibt oben, Blei schießt runter auf die Perle, du merkst einen Tock, das fühlt sich 1-1 an wie ein Biss. Wenn das Blei auf die Perle klatscht, das fühlt sich 1-1 an wie ein Biss. Und das ist eben dann dieser mythische Carolina Rig-Fehlbiss, den du hattest. Ja. Und deswegen, um gar nicht in der Verlegenheit zu kommen, nein, Quatsch, ich mache es nicht deswegen, um das auszuschließen, sondern einfach, weil das für mich die effektivste Führungstechnik ist, dass ich das eben so führe. Und es ist auch... Die kommen wieder, ne? Ja, aber das ist eben was ganz Wichtiges. Köder auf dem Grund, langsame Führungstechnik und ganz wichtig, Pausen machen. Und das ist auch das, was der Twitchbait eben hat. Warum funktioniert Twitchbait? Twitchbait ist eigentlich ein sehr, sehr aggressiver Köder. Der schießt durchs Wasser von rechts nach links, aber das Entscheidende im Winter ist Pausen. Ihr müsst die Pausen haben. Und das ist auch der Grund, warum ein Jig im Winter nicht so gut funktioniert, weil du da keine Pausen hast. Die heiße Phase beim Jiggen ist, der Köder fällt von oben nach unten. Aber das ist nicht für die Barsche im Winter heiß. Die Barsche brauchen im Winter Pausen. Die brauchen Zeit, sich den Köder anzuschauen. Die brauchen Zeit, zuzuschnappen. Der Stoffwechsel ist runtergefahren. Die müssen da hinterherkommen und den dann eben sich schnappen können. Wenn ihr mich mal twitchen seht, habt ihr schon mal getwitcht?
Nee.
Einmal an dem berühmten Gewässer bei Romont, da hatte ich gefühlt nachher eine Sehenscheidenentzündung.
Aber ich weiß nicht, wie du getwitcht hast, wahrscheinlich so irgendwie zweimal reingehauen. So,
genau, dann stehen gelassen, zweimal.
Ganz genau, ist prinzipiell der richtige Ansatz. Ich habe aber letztes Jahr eine Technik entwickelt für mich, die mittlerweile viele von meinen Barschkumpels auch fischen, die überhaupt keinen Sinn macht, die aber funktioniert. Und zwar...
Das ist immer das Beste.
Haue ich wirklich wie ein Karnickel auf Koks in diese Route rein. Also ich schnur locker, beim Twitchen muss man immer eine lose Schnur haben und ich haue da aus dem ganzen Körper, ich nehme die ganze Körperrotation mit zweimal volles Kanonenrohr rein, dass der Köder wirklich, ich habe mir das auch im Flachwasser angeschaut, macht wirklich so Sprünge von einem Meter nach rechts, Meter nach links und dann warte ich 7-8 Sekunden teilweise. Und in dieser Ruhephase, da kommen die Bisse. Du musst die Pausen haben. Durch diese starken Schläge kriegt die Fische animiert, die merken, okay, da ist was los. So, aber das ist im Endeffekt wie das, wenn du es beim Jiggen hast. Wenn du jiggst, zack, zack, okay, der Köder schießt. So, dann dreht der Barsch irgendwie um, guckt vielleicht und bis der irgendwie gepeilt hat, was gerade abgeht, ist euer Jig schon wieder, ist er schon wieder weg. Und der Twitchbait steht eben super lang. Dann kommt der Fischer langsam hinterher, hat dann die Zeit, sich das anzugucken und dann eben gegebenenfalls im Optimalfall für uns zuzuschnappen. So, und das ist wirklich, Pausen müsst ihr im Winter haben und deswegen funktioniert ein Netrig, deswegen funktioniert ein Texas Rig, was du schleifst in Pausen, deswegen funktioniert ein Carolina Rig, wo du die Pausen lässt, weil die Bisse kommen zu 95% in den Pausen. Also ihr merkt das beim Twitchbait, die Bisse sind halt mega, ne? Weil ich hau zweimal rein und dann ist nämlich der Trick, was auch sehr, sehr schwierig ist, wofür ich auch ein bisschen gebraucht habe, die Schnur so nachzukurbeln, dass du Spannung auf der Schnur hast, aber den Köder nicht bewegst, dass er genau auf der Stelle bleibt. Du kurbelst nach und dann in dieser Ruhephase boots, hauen die rein. Und das ist geil, diese Twitch-Bisse. Ne? Zack, zack, Pause und plötzlich boots, marschiert dir da so ein riesen Barsch rein. Das ist mega. Ne? Und beim Twitch wird eben ganz normal, du kommst ein Biss, du haust an. Spannend ist, beim Carolina Rig, da haue ich nicht direkt an. Carolina Rig habe ich die Erfahrung gemacht, also ich mochte Offset-Haken ganz, ganz viele Jahre lang nicht, weil du zu viele Fehlbisse drauf hast. Dann habe ich mir überlegt, okay, dann nehmen die nicht vernünftig. Was ist denn, wenn du mal ein bisschen abwartest? So, ich habe es mir jetzt nicht selber überlegt. Ne? Dass man beim Carolina Rig mal warte, das hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Aber ich warte immer bei den Carolina Rig-Bissen. Ne? Ich zupfe den an, zack, zack. Und dann merke ich, da nämlich auch wichtig, immer die Schnur auf Spannung haben, dass du alles mitbekommst, einen Finger auf dem Blank, dann merke ich, okay, der Fisch beißt. So, dann in der Regel, sobald der beißt, okay, gehe ich mit der Rute runter. Direkt Spannung raus, zack. Dann nehme ich langsam Spannung auf, fühle, okay, der ist noch dran und hau dann an. Das sind irgendwas zwischen 1,5 und 4,5 Sekunden, kommt auf den Tag an. Wenn ich merke, okay, ich hatte jetzt schon 2 Fehlbisse, trotz 1,5, 2 Sekunden warten, warte ich noch länger. Aber ganz, ganz wichtig, beim Carolina Rig immer warten. Würde ich aber beim Zanderangeln machen, wenn du auf Zander oder Carolina Rig angelst. Immer einen Moment warten, weil die Fische dann ein bisschen tiefer reinnehmen können. Wichtig ist wiederum nicht zu lange warten, weil sie dann zu tief nehmen. Im Endeffekt, ne, kurz warten, Anschlag machen und die Fische hängen immer im Maulwinkel, weil der Offset-Haken sich immer seitlich reindreht durch seine Bauform. Also das ist eben ganz
wichtig. Ist wahrscheinlich der Tipp, der mir gefehlt hat. Und auf jeden Fall schon mal danke für die Info, weil ich habe es tatsächlich gefühlt wie ein Jig. Das war vermutlich der Fehler. Ich dachte jetzt, okay, Sea-Rig, die Bauform und so weiter, die forciert das so ein bisschen. Aber wenn du es wirklich nur schleifst, du bist ja ein Profi.
Immer schleifen.
Das muss ich echt mal ausprobieren.
Immer schleifen.
Ich glaube, Andi, das ist einer unserer, unserer Hauptpunkte,
die wir nicht machen. Das läuft.
Ja, geil. Schon mal vielen Dank für den Tipp, Paul. Ja, und an dieser Stelle hätte ich direkt noch eine Frage bezüglich, bezüglich Geheimtipps und so weiter und so fort. Ich hatte am Wochenende gesehen, oder war es das Wochenende? Doch, ich glaube schon. Da hattest du ein Insta-Bild gepostet mit so einem Sidescan. Und sagtest, ja, das ist das, oder schriebst darunter, das ist das perfekte Beispiel für einen Sidescan. Und für mich als Laie, als Trottel, der so nie so ein Bild gesehen hat, ich habe einfach gar nichts gecheckt. Kannst du da uns vielleicht noch ein bisschen Insights geben, was der Sidescan dir so sagt?
Ja, also klar, also, wir können das Bild ja mal in die Show Notes irgendwie rein oder ihr habt bei euch in die Story reinpassen zum Podcast oder so, dass die Leute mitreden können. Aber also du hast ja mit Sidescan noch nie gar nichts.
0,0. Gar nichts.
Bei dir? Also schon mal?
Ich selber auch nicht geangelt. Ich weiß nur, der Martin, der ist mit einem Freund mit dem Boot gefahren. Der hat jetzt auch ein neues Echolot mit Sidescan und sowas. Und also die haben es am Anfang eigentlich nicht kapiert, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Weil die sind quasi mit dem Boot gefahren und haben um Sidescan geguckt, haben sich die Punkte gesetzt, sind nachher wieder hingefahren, aber haben dann die Fische nicht gefunden. Und dann sind die nachher drauf gekommen, dass so der Sidescan, der ist ja nicht wie ein normales Echolot, dass er dir quasi zeigt, nach unten, wo du bist, sondern der ist ja auf die Breite, dass wenn du ja auf dem Sidescan was siehst, ich weiß nicht, wie breit das ist, dann siehst du ja auf 30 Metern oder was.
Echolot an, ja.
Links, rechts neben dir die Fische. Also das, wenn du den Fischer da siehst, ist er ja nicht unterm Boot. Mhm. Ne, so, und da sind die halt am Anfang nicht drauf klargekommen. Ja, aber selber da mitgefahren oder so bin ich auch noch nicht. Nee.
Ja gut, also die haben es wahrscheinlich das erste Mal genutzt. Ich kann auch ehrlich sagen, ich habe auch 1,5, 2 Jahre im Sidescan gebraucht, bis ich jetzt wirklich an einem Punkt komme, wo ich sage, ich kann ihn sehr effektiv nutzen. Und ich nutze den auch extrem viel. Also ich habe jetzt am Wochenende zurückzukommen, ich hatte es in der Insta-Story auch geschrieben, 98% der Fische durch den Sidescan gefangen. Ne? Also den Sidescan mal als Erklärung für die Zuschauer kann man sich so vorstellen, das ist, wie du es gerade schon gesagt hast, man kann zur Seite schauen, ne? Das normale Echolot-Bild, was man kennt, ne? Das 2D-Sonar, das schaut nach unten und es hat in der Regel so eine Kegelbreite von so 15 bis 20 Grad ungefähr, in der es nach unten geht. Und dann kommt es auf die Tiefe an, wie groß der Kegel dann unten ist. Du hast dann unten irgendwas zwischen 4 und 8 Quadratmetern abgedeckt, die du unten, das kommt auf die Tiefe an, die du unten, unten abgedeckt hast. Und der Unterschied beim Sidescan ist, dort hast du in der Regel, ne, das ist, werdet ihr auf dem Bild auch sehen, du hast so ein bisschen schwarzes Bild, bis zu einer, weiß ich nicht, ihr habt dann rechts und links die Meterlinie. Ihr habt dann, ich habe es bei mir auf dem Echolot auf 20 Metern eingestellt, 20 Meter rechts, 20 Meter links. Und ich bin auf eine Tiefe von 5 Metern gefahren. Da war ein schwarzes Bild bis auf 5 Meter und ab dann wurde es orange. Die, also auf der rechten Seite 5 Meter schwarz, auf der linken Seite 5 Meter schwarz. Das kann man sich so vorstellen, das ist der Downvision. Das ist eine weitere Funktion vom Echolot. Downvision stellt fest, was exakt unterm Geber ist. Ein ganz schmaler Grat, gerade nach unten, was ist exakt darunter. Und das wird auf dem Sidescan quasi in dem schwarzen Bereich dargestellt, schwarz bis orange, Downvision, was ist exakt darunter. Und ab dann kann man sich das vorstellen, wie ein Buch, das aufgeklappt wird, nach rechts und links. Nach rechts und links wird dann geöffnet und ihr könnt dann eben den Weg zur Seite nach rechts und links schauen. Da kann man auch direkt über einen Trugschluss aufklären, den viele Leute haben. Weil viele Leute haben dann, wenn ihr dann auf dem orangen Bereich, ne, den schwarzen Bereich, dann im orangen Bereich, das ist der Boden. Wenn ihr dann rechts auf dem orangen Bereich auf der 8-Meter-Linie einen Fisch seht, auf einer Tiefe von, ihr seid auf einer Tiefe von 5 Metern und habt dann auf der 8-Meter-Linie Fische angezeigt, dann steht der Fisch nicht 8 Meter rechts vom Boot, sondern der Fisch steht 3 Meter rechts vom Boot. Warum? Ihr müsst immer die Tiefe abziehen, die ihr quasi unter Boot habt. Der schwarze Bereich ist exakt unter Boot und dann, was daneben ist, ab dann müsst ihr plus rechnen. So weit steht der neben dem Boot. Ja, also so kann man sich das quasi vorstellen. Und das ist auch zum Beispiel etwas. Ne? Wenn ich einen Schwamm suche, finde den, parke mein Boot an und ich werfe dann in Richtung 3 Meter nach hinten, da treffe ich keine Fische. Ich muss in Richtung 8 Meter, beziehungsweise wenn ich 8 Meter rechts vom Boot werfe, treffe ich keine Fische, ich muss aber 3 Meter rechts vom Boot werfen. Das sind völlig unterschiedliche Wurflinien. Na, also das ist so ein Trugschluss, kann sein, dass es zu sehr ins Detail geht. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich nutze relativ viel das Echolot zum Fische suchen. Die Interpretation ist sehr, sehr schwierig. Aber das bringt mir im Winter eben sehr, sehr viel, weil ich so mir die Fische gezielt eben raussuchen kann.
Ja, aber dann ist der schwarze Bereich, von dem du gerade gesprochen hast, das hat aber dann nichts mit diesem ganzen pelagischen Fischen zu tun. Oder genau. Kannst du das damit dann auch machen?
Nee, also nicht mit dem Sidescan. Also das Pelagen machst du entweder mit der Live-Technik selber oder manche machen es, oder darüber hat es ja angefangen, über die normale 2D-Technik. Im Downvision ist es nicht ganz so effektiv, weil du nur den Bereich exakt unter dir hast. Mit dem 2D-Kegel kann man pelagisch angeln, ist aber total ineffektiv. Das macht wenig Sinn. Aber der Sidescan ist halt eben super, super, super spannend. Ich habe dafür wirklich 2 Jahre gebraucht, bis ich das vollends verstanden habe. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich da sehr, sehr fit drin, kann die Sachen sehr, sehr gut interpretieren. Und es ist auch, was Interpretation angeht, bin ich mittlerweile an einem Punkt, dass ich euch wirklich sagen kann, wie groß sind die Fische, die ich dort gefunden habe, also wie groß sind die zu erwarten. Ja. Ich kann es aber nicht erkennen, aufgrund der Sicheln. Also nicht, weil ich sage, okay, die Sichel ist so und so groß, das sind immer Reiskörner, die du quasi darauf hast.
Ja, aber dann von der Wiese stehen, wie viele zusammenstehen oder so, da hast du die Erfahrung dann drin.
Ganz genau, ne? Das ist einfach basierend auf Erfahrungswerten. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Fischen finde, die, also diese kleinen schwarzen Pünktchen, das werdet ihr auf den Fotos sehen, also am besten, wenn ihr das jetzt hört, keine Vorstellung davon habt, checkt mal die Story von Eston Tackle auf, den letzten Beitrag, dort werdet ihr das dann sehen, da werdet ihr das dann posten. Diese kleinen schwarzen Punkte, die man sieht, da kann man nicht sagen, okay, wie groß ist der Barsch. Man erkennt meistens so Brassen oder Hechte, erkennt man, weil die wirklich groß sind, die Sicheln, aber bei den Barschen kannst du nicht erkennen, wie groß sind die Barsche. Das ist für mich einfach aufgrund von Referenzwerten, was ich festgestellt habe über die letzten Jahre, dass ich anhand der Truppgröße sagen kann und aufgrund der Tiefe, wo die stehen, kann ich sagen, okay, das sind Barsche, ne, weil ich kenne einfach Standplätze von Barschen im Winter und wenn ich an so einer Kante vorbei verweise, okay, wenn die auf den 4, 5 Metern oder auf 2 Metern oben stehen, sind das auf jeden Fall Barsche. Und dann eben auch unter der Truppgröße bewerten, wie groß die sind. Ne, das wird jetzt ziemlich abstrus und ziemlich spooky vielleicht, ne, aber es ist wirklich eine Truppgröße von 10 bis 15 oder mehr Fischen in einem Bereich, wo ich weiß, das sind Barsche, wo es von der Sichelgröße her passt, das sind Barsche, weiß ich, das sind Barsche, die irgendwas zwischen 39 bis 44 Zentimeter haben, Truppgrößen von 8 bis 10, 7 bis 10, 6 bis 10 um den Dreh sind in der Regel Fische zwischen 44 und 46, Truppgrößen zwischen so 3 bis 6 Fischen sind, sag ich mal, sind 47 bis 50 oder größer. Und wenn du einen Trupp findest von 3 Fischen oder so 2 bis 4 Fischen, kannst du dir sicher sein, das sind die Muddis. Das sind richtige PBs. Bomben.
Ja. Das sind die Muddis.
Ja, und das sind einfach Sachen, die habe ich rausgefunden. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Man findet auch immer wieder mal 6er, 7er Trupps von großen Fischen, aber das ist eine super Faustregel, wonach ich gehe. Und wo ich einfach wirklich noch selektiver angeln kann. Ne, weil ich liebe einfach große Barsche, ich möchte am liebsten so viele davon fangen, wie es geht, ich möchte super selektiv angeln. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin am Wochenende an Trupps vorbeigefahren, wusste, das sind Barsche, das sind 10 bis 14 Stück, da kannst du auch mal 2, 3 Stück rauspflücken, aber das sind 43er bis 46er Barsche, die angle ich jetzt nicht an.
Ja, also ich würde sagen, um das mal besser zu anschaulichen, lädst uns einfach mal auf dein Boot ein.
Habe ich letzte Woche schon gesagt, machen wir auf jeden Fall. Ich habe da echt Bock drauf, wenn ihr da eure Fliegennummer abgehakt habt, was ihr jetzt geplant habt. Ja. Attackieren wir mal die PBs. Du hast gesagt 48 bei dir.
48,
bei dir?
Nicht, haben wir nicht gemessen. Läpsch.
Läpsch. Nein, super, super, super Option. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir einen guten Angeltag eure beiden PBs mal hochbekommen.
Dann machen wir jetzt schön in der Schonzeit, machen unsere Fliegengeschichte.
Ja, und im Gegenzug, du hast ja selber gesagt, dass du noch keine Fliegenfischen-Erfahrung hast. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen was sammeln, dann machen wir gegen Ende des Jahres, das, wenn die Fliegenzeit losgeht, dann gehen wir zusammen ans Wasser und.
Dann gehen wir mal Barschangeln hier mit Fliegen. Ja, mit meinem Carolina-Ricker. Zeig mir, was ein richtiger Hase ist. Ne?
Ja, richtig geil. Mega. Das sind doch Pläne fürs Jahr.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt haben wir 2,5 Stunden gelabert. Fühlt sich an wie eine Viertelstunde. Ja. Also gefühlt können wir noch 5 Folgen zumachen.
Wir drei. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht unsere letzte Folge zusammen ist. Also war echt Bock mit euch, muss man sagen.
Dankeschön.
Paul, sehr sympathisch. Wie gesagt, immer wieder gerne. Du bist herzlich eingeladen. Natürlich auch immer, wenn du Bier mitbringst, noch besser.
Ja, ich habe auch noch 100 Sachen zu erzählen. Also ne, so ist es nicht. Aber wollen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin da auch. Also ich bin echt gespannt auf eure Fliegenerfahrungen, die ihr jetzt sammelt. Wann wollt ihr los? Habt ihr schon was geplant?
Ja, ist jetzt 3. März im 3. März im Monat. 3. Samstag im März ist die.
Mach mal Bier auf.
3. Samstag im März gehen die Forellen auf in Belgien und da wollen wir angreifen.
Cool.
Dann schauen wir mal. Aus. Das wird richtig laienhaft, aber why not? Das kann auch richtig gut werden. Also ich hoffe drauf.
Ja. Also, keine Ahnung, ich sehe da eher wahrscheinlich eine Chance auf einen Döbel oder so als eine Forelle, aber scheißegal.
Wer weiß.
Fisch ist Fisch.
Fisch ist Fisch, genau.
Fisch ist Fisch.
Ja gut, aber ich würde sagen, da machen wir jetzt mal bei knapp einer Stunde 30 machen wir hier zu, Benedikt, oder?
Ja, also...
auf jeden Fall längste Aston-Tackle-Folge bis jetzt.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind sehr dankbar. Wir hatten vorher ein bisschen Bammel, ob das so klappt, wenn wir einen Profi mal richtig einladen, weil wir halt, wie ich schon oft gesagt habe, wir sind ja die Landeier hier. Ja. Dann holen wir uns mal einen Profi wortwörtlich ins Boot. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns hier ein bisschen was zu quatschen. Und wir freuen uns auf die hoffentlich nächsten Folgen. Wir werden, glaube ich, uns noch viel austauschen. Und in diesem Sinne, danke Paul.
Ja, es hat mega Bock gemacht mit euch. Gerne auch die Zuhörer können gerne Fragen, glaube ich, reinhauen. Wenn wir nochmal irgendwann eine Folge machen, kann man darauf mal eingehen. Ich glaube, da können definitiv noch Potenzial für Rückfragen von all dem, was ich heute erzählt habe. Ich glaube, ich bin da manchmal schon zu sehr im Detail, ich bin schon teilweise bei der Innenausstattung, wenn manche noch gar nicht das Haus irgendwie verstanden haben, wie das Haus gebaut wird. Ja. Also haut da super gerne rein. Manche Sachen bin ich, glaube ich, schon viel zu sehr im Detail drin. Frag gerne nach, schreibt mir auf Instagram, schreibt den Jungs, wir quatschen beim nächsten Mal gerne nochmal über eure Fragen. Das hat echt mega Bock gemacht, Leute. Echt,
ja, war cool.
Podcast ist cool, ihr seid cool, geil.
Dankeschön. Ja, der Kram hier lebt ja von der Community. Also wir bemühen uns, möglichst zügig zu antworten.
Ja,
Andi. Ich würde sagen, damit haben wir es geschafft.
Haben wir es geschafft.
Und dann wünsche ich euch und den Zuhörern allzeit stramme Schnüre und Petri Heil.
Ja, Petri Heil. Ciao. Danke.
Angeln ist geil.
Ciao.